andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist der wunderbare Fabian Feber-Ruch. Hoi Febu, wie geht's?
Guten Morgen Sven, mir geht's gut. Nicht zu viel Zeit mit Förmlichkeiten verlieren, es läuft so viel. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Jetlag überwunden. Bin wieder zurück in der Schweiz. Mache mich nachher auf den Weg zurück ins Büro. Und sage meinen Kollegen und meinen Arbeitsgespräche wieder hoi.
Wie war New York, Sven? Soll ich dich fragen?
Kannst du gerne fragen. Also ich liebe die Stadt und es war wieder einmal mehr schön gewesen. Ich hatte ein Programm gehabt, schöne Rooftop-Bar gefunden. Ich bin Harry Potter and the Cursed Child schauen. Die, die es nicht gesehen haben oder die nicht wissen, was es ist. Es ist ein Theaterstück. Grandios. Super schön gemacht. Ist toll gewesen, halt wieder zu kurz am Schluss, gell?
Bist du Harry Potter-Fan?
Ich bin Harry Potter-Fan, ja.
Hey, weißt du, was lustig ist? Meine Frau ist das auch. Die hat alle sieben Bände, ich glaube, gelesen. Und jetzt hat unser Sohn angefangen, Band 1 gelesen. Jetzt haben sie, glaube ich, auch den Film geschaut. Und dass es ein Musical gibt. Aber ja, was man da nicht alles...
Ein Musical, ein Theaterstück.
Entschuldigung. Ja. Ist, für mich ist das fast das Gleiche.
Ja, beim einen singen es halt und beim anderen singen es nicht.
Banalse.
Schon mal in der Oper gewesen, Febu?
Sicher, hallo?
Ja.
Gegen Boxen schauen?
Ja.
Aber lass jetzt, wenn wir schon bei unserem Sohn sind, der interessiert sich auf das Mal komischerweise für Formel 1 und hat gestern da immerhin in Brasilien geschaut. Kannst du uns schnell aufdatieren oder erklären, Randsportarten Formel 1, das ist entschieden, das Ding, he?
Ja, ich glaube, es ist ja... Der Anfang hat ja den Unterschied ausgemacht. Der Norris ist ja allen vorbeigefahren. Ist es der Norris oder der Piastri? Einfach ein McLaren-Pilot. Das sagt mir alles. Ich habe wirklich den Anfang verfolgt von der Formel 1-Saison. Oh. Und dann ist das so eindeutig gewesen mit den McLarens, dass es wirklich ist, ja gut. Und auf einmal ist der Verstappen wieder zurückgekommen. Und jetzt ist aber, sollte eigentlich das ganze Ding vorbei sein. Aber man weiß ja nie.
Gut, ich habe Nabu-Show, muss ich schon noch schnell zwei Sachen erwähnen. Haben wir jetzt länger nicht gemacht. Erstens bin ich letzte Woche im Eisbad gewesen. Es wäre 0,8 Grad. 2 Minuten. Ein Kollege von mir, der ich geholfen habe, das Buch schreiben, bietet das an. Und das ist also wahnsinnig, weißt du, Vorbereitung. Ich hätte niemals gedacht, dass ich dort reingehe. Ich bin eher ein Warmduscher. So mit Atemübung und so.
Das hätte jetzt niemand erwartet, glaube ich.
Und dann bin ich, es wäre 0,1, es war so arschkalt und es war so ein sensationelles Erlebnis gewesen. Also jedem zu empfehlen, es braucht Überwindung, aber man ist vorbereitet durch die Atemübungen und so weiter. Winhoff-Methode für die, die wieder rauskommen. Sensationell. Und das Zweite, was ich dir als Mail gemacht habe, Nabu-Show, unser Frauensportmagazin wird 5 Jahre alt, die grösste Sportlerin von Schweizer Geschichte, schauen wir. Du bist in Jury, ich habe dich angefragt, wer wirst du wählen? Das kannst du anfangen, bekannt geben.
Nein, das tue ich nicht einfach bekannt geben.
Aha,
was ist denn da? Das sicher nicht, das ist ein Geheimnis, das ist ja eine geheime Abstimmung.
Absolut.
Aber in dem Mail, das du mir geschrieben hast, sind ein paar Namen vorgekommen. Uiui, da kriegt mir alles runter. Sind ein paar Namen vorgekommen. Und von diesen Namen trifft es natürlich bei mir jemand besonders weit.
Gut, ich habe zugegebenermassen viele Leute angeschrieben, die nicht für kompetent halten. Der Sportchef von 20 Minuten muss da leider dabei sein. Aber lustigerweise, also ich habe den Chilla und Heliane Canepa gefragt, weil sie mal ein Thema bei uns im Magazin. Und er hat mir also tatsächlich sofort geantwortet, obwohl wir im Moment nicht, er redet ja nicht so viel mit Journalisten, aber für die Wahl freundlicherweise professionell zur Verfügung gestanden, ja, wird lustig.
Jetzt kannst du jetzt sagen, wer es ist oder nicht? Dürftest du es nicht sagen?
Nein, ich habe natürlich allen geschrieben, die einzelnen Ranglisten werden nicht publiziert, ausser die haben noch etwas Lustiges dazu geschrieben. Da wären dann so Aussagen oder Begründungen, warum das Hingis oder die Schneider oder die Lara gut oder Kambunchi Nummer 1 ist oder wer auch immer. Es gibt ganz viele verschiedene grosse Sportlerinnen. Aber ja, wollen wir zum Fußball gehen?
Gehen wir zum Fußball und ich würde sagen, Wir machen nochmal, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, müssen wir nochmal kurz über Thun reden. Und das ist halt auch im Umstand geschuldet, dass sie jetzt, weil halt die Konkurrenz an uns geschwächelt, respektive mal immer wieder irgendjemand anders punktet, Thun einfach aktuell 9 Punkte Vorsprung hat. Auf der Zweitplatzierte, kann man sagen, nach dem ersten Viertel der Saison.
Ja.
Das ist beeindruckend.
Ja, also es fehlen einem langsam die Worte, oder man muss die eigenen Worte überdenken. Ich haben sich wahrscheinlich fürchterlich geirrt, dass wir nicht in die Finalrunde kommen. Das ist jetzt so fast nicht möglich. Und weißt du, der Match jetzt in Genf, ja, geschaut, wie sie den gewinnen, wenn sie jetzt Eben, Basel, Bayern, Inter wären, würde man sagen, ja, so wirst du Meister.
Genau, ja.
So wirst du Meister am Schluss, halt, betonen noch, gut, es hat so viel Tor des Jahres gegeben in dieser Woche, aber halt noch Freistoß mit einer unfassbaren Schlusstechnik im Winkel. Und ich habe eine spezielle Verbindung zu Thun. Das habe ich sicher schon mal erzählt, dass sie meine erste Spuren im Journalismus waren. Das war 1997, kann ich die dort begleiten, als sie aufgestiegen sind, die damalige Nats B. Bin ich noch in Gimmer gegangen und dort Andi Egli Trainer und so. Übrigens, mein erstes Match war ein Göpp-Achtelfinal-Sensationssieg gegen das riesengroße GC. Bayram Kurtulus entzündet die Emotionen. Merkt ihr den Namen? Das ist mein, merkt ihr den Namen? Das ist mein, Bayram Kurtulus, das ist dann der Titel gsi. Und ja, also eben, Thun ist jahrzehntelang oder extrem lange Erstliga-Club gsi, also der höchste Spielklasse. Und was die in den letzten 30 Jahren erreicht haben und gemacht haben, ja, es ist schon sehr faszinierend. Und wir haben nicht gut gespielt. Sie haben jetzt zweimal nicht besonders gut gespielt, aber sie gewinnen die Matchen. Und aber ja, wir haben letzte Woche lang darüber geredet. Vielleicht eine Frage. Anfang der Saison sind ja die Aussenverteidiger auf das Mal gefordert worden für das Nationalteam. Jetzt Leo Bertone. Was denkst du, könnte der ein Kandidat sein für das Nationalteam?
Nein, also auf dieser Position, mit dem später ja über die Nationalmannschaft genauer reden, hat es sicher kein Need in der Nationalmannschaft. Also wird sicher keiner gebraucht. Es ist natürlich schon. Ich habe auch das Text gelesen, wo immer drin gestanden ist, dass er doch einer wie Nazi wäre, wo auch Vergleich mit dem David Beckham gefallen sind. Da habe ich schon witzig gefunden. Ja, du hast den Punkt angesprochen mit, wenn man so spielt, gewinnt, wird man am Meister. So die dreckigen Spiele. Glaube ich immer noch nicht da. Aber der Bertone ist keiner, der aktuell der Nationalmannschaft könnte eine Rolle spielen. Ich behaupte ja schwer, dass in 2-3 Wochen, wenn es so weitergeht, auf einmal der Bürki auch noch ein Kandidat der Nationalmannschaft ist. Ja, es geht halt am nichts schnell. Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft.
Weißt du, das Lustige ist ja, der Bertone hat mich schon bei Eibe gut gedacht. Er hat sich irgendwann nicht durchgesetzt oder hat keinen Standplatz mehr gehabt, müssen dürfen gehen. Bürki hat mich aber weniger gut gedacht bei Eibe, aber er spielt auch eine Riesensaison. Und weißt du, das mit dem Beckham habe ich auch gelesen, das ist ja auch mir noch zu unserem Podcast noch erwähnt worden, ist natürlich völlig übertrieben, Bertone mit dem Beckham zu gleichen. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt über FC Thun regelmässig müssen dürfen schreiben, irgendwann ist fehlen ihm ja superlativ. Ich meine, 9 Punkte Vorsprung. Stell dir mal vor, du hättest das vor der Saison in diesem Podcast gesagt. Das hätte er auch gesagt, du hättest Lack gesoffen oder was weiß ich was. Also, es ist ja, es fehlen ihm wirklich die Worte für das, was da im Moment passiert.
Ja, ja, also, und auch vollkommen, wir haben das jetzt lustig gesagt, mit dem Beckham verglichen worden. Es ist natürlich auch im Hinblick auf den Freistoß gewesen, weil der Beckham ja begnadet der Freistoßschütze war und dann noch in die Haare und so teilweise ein bisschen mit der Bertone in der Haarpackung gespielt worden, Posterboy. Also es ist jetzt nicht gewesen, der Journalist hat nicht David Beckham gleichgesetzt mit Leonardo Bertone.
Nein, nein.
Bertone, aber es ist einfach, du hast vollkommen recht, es muss ja irgendwann münden so Sachen kommen. Ja, ich bleibe dabei. Nicht von einem Spieler habe ich das Gefühl, hätte ich gerne in meinem Team. Vielleicht in Meri, noch am wenigsten, als Ballstreichler. Aber sonst würde ich jetzt. Eben, die spielen super, grandios. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es lange nicht für den ganz grossen Wurf. Ich muss aber nochmal meinen Arbeitskollegen wählen. Wir haben ja vor der Saison Erfolg gemacht. Der Florian Gnegi, der aus dem Berner Oberland kommt, der gross angekündigt hat, dass Thun die Überraschung von der Saison wird sein. Und damit wahrscheinlich einer der wenigen war, der das richtig gemacht hat. Er hat auch gesagt, Uli Forte wird als erstes entlassen. Ja, ich glaube, Kann man so machen.
Ja, die Keiben Berner haben halt schon Ahnung. Also ich muss zugeben, ich sage gescheiter nicht zu viel zu tun. Ich habe mich da masslos blamiert. In den letzten Wochen und Monaten ist wirklich sehr stark. Und du hast vorhin etwas Gutes gesagt, wo wir auch schon diskutiert haben. Du hast wahrscheinlich GZ gemeint, wo gesagt hast, du möchtest keinen Spieler in deinem Team, nicht Bayern München, nehme ich mal an. Aber es ist natürlich ein Punkt, der absolut wichtig ist. Ich behaupte nach wie vor, wenn du im Sommer von allen Kaderspielern von Thun hättest du DB, Basel, Zürich-Fans gefragt, vielleicht sogar die GZ-Fans, welchen Spieler willst du das Weiz kennen? Wow, unbedingt. Wobei genau der Bertone ja so ein Spieler ist, vom Typ her, der IB fällt im zentralen Mittelfeld, wo sicher auch bei Zürich eine Rolle können ja, spielen
können. Aktuell fällt auch ein Bülki bei IB. Also weißt du, es ist auch wieder
sogar, da. Ja, genau.
Nein, also, und nicht falsch verstehen. Ich glaube, dass die meisten von dieser Mannschaft bei GC Stammspieler wären. Aber ich hätte jetzt, also schon relativ viel, wenn du den Kader anschaust. Aber ich hätte mich nicht gefreut. Das war mehr das meine Aussage gewesen, wenn jetzt gekommen wäre, ja, GC holt den Bertone. Ah, hat das Gefühl, oh, wow, ja, super. Ein Spieler, der doch eine gute Karriere gemacht hat bis jetzt. Aber mehr im Level Super League und ja, eher so jetzt die letzten Jahre in der Challenge League unterwegs war, hätte einem jetzt die Freude weniger gross gewesen. Sagen wir einfach mal so.
Absolut. Auch weniger wäre sie beim FC Basel gewesen wahrscheinlich. Wir haben über Manja schon diskutiert und sind uns einig gewesen, sein Job ist nicht in Gefahr. So eine sehr Erinnerung. Jetzt haben sie gegen Bukarest schlecht gespielt, gewonnen und haben gegen Lugano ein bisschen unglücklich verloren am Sonntag. Ja, wie beurteilst du die Situation dort und warum, sie haben ja eigentlich kein schlechtes Kader, weißt du, warum bringen sie die PS nicht auf den Boden?
Ja, das Spiel ist ja so ein Spiel, ich habe verfolgt natürlich, wo auch nicht anders ausgehen. Das dürfen wir auch schon so sagen. Also es müsste nicht mit einer 1-0-Niederlage gegen Lugano enden. Aber es ist wie, es stimmt irgendwie so, einfach so ein bisschen, wir haben das beim Mann genau so gesagt, wir wissen nicht, etwas stimmt nicht, etwas fühlt sich nicht ganz so richtig an. Und ich kann eigentlich auch nicht mehr sagen auf das. Man kommt wie nicht ganz auf die Touren. Jetzt verschießt der Shaqiri noch einen Penalty. Es ist wie so wie alles. Ich meine, Brozinski ist ein Schuss, der eigentlich fast drin ist. Wo ja dann doch nicht drin ist. Wir haben ja keine Torlinientechnologie in der Schweiz. Ich glaube, du bist ja kein Nicht-Fan von der Torlinientechnologie. Hättest du ja nichts dagegen, wenn die wieder existieren überall. Haben wir ja auch nicht. Gibt es genug auf sozialen Medien, wo Bilder zeigen, dass der eigene Ball eigentlich doch drin gewesen wäre. Ja, es ist schwierig. Ich tue mich da schwierig und man merkt es gerade auch, eine genaue Antwort jetzt geben auf deine Frage.
Ja, aber ich glaube nicht der Einzige. Die Aussage fühlt sich nicht richtig an, denke ich mir ziemlich richtig. Es ist schon im Cup, wo sie so schlecht haben gespielt, ja, in einzelnen Matchen, wie das Gefühl gehabt, die sind, ja, es fühlt sich nicht richtig an. Wir haben den Schäcki genug manchmal gelobt, wir lieben ihn beide. Aber er ist natürlich schon auch ein Keyplayer in jeder Hinsicht. Oder? Manchmal so ein bisschen, ja, vor einer Woche hätte er eigentlich müssen eine rote Karte sehen, finde ich. Jetzt hat er eine Penalty verschossen, manchmal eben Körpersprache. Der Foulpass, klar, ist natürlich ein sensationeller Konter von Lugano, ja. Da zu viert für einen Sprint, aber ja,
also, aber dort bin ich schon der Meinung, ist, wenn du einen Foulpass, also weißt du, einen Foulpass dort vorne, wo der Foulpass gemacht worden ist, ist nicht ein Foulpass, wo du nachher musst anstehen und sagen, wow, was hat er da für ein Zeichen gemacht, sondern es ist mehr ein riesen Konter nachher, der es halt durchführt. Schlechte Absicherung kann man, glaube ich, so, eher so festhalten, als ein Foulpass diskutieren. Ja, also du hast ja genug Leute gesehen, die auch kommentieren überall und schreiben Loser-Mentalität und zu wenig Spiel nach vorne. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass Lugano, nur weil sie am Anfang von der Saison schlecht gewesen sind, eigentlich nicht so schlecht ist.
Ja, weißt du, ich bin bei dir wegen dem Foulpass. Ich möchte noch etwas dazu sagen, weil natürlich geht es dann noch 90 Meter auf 15 Sekunden. Und gleich ist es vielleicht ein bisschen sinnbildlich. Wenn es dem Schäcki nicht läuft, der Fehler macht, dann läuft dem ganzen Team. Die Abhängigkeit ist zu gross für einen Doppelgewinner von der Schweiz. Und das müssen sie irgendwie ich glaube, es liegt nicht an ihm, sondern dass andere Spieler einfach nicht richtig auf die Touren kommen, nicht konstant sind. Und das mit Lugano ist noch interessant. Oder? Im Moment, du hast Thun. Thun kann man nicht beschreiben. Dann ist Basel Ibe, die jetzt tatsächlich oben dabei sind. Und wahrscheinlich noch Lugano, der mehr ist als das unglaublich lange und grosse Mittelfeld. Nennen wir es jetzt mal nicht Mittelmaß. Servet, Lausanne, Sion, Luzern, St. Gallen, Zürich. Das ist alles ein bisschen das Gleiche im Moment, hat man den Eindruck. Oder liege ich da falsch? Ich glaube, Lugano wird am Schluss, ja, Basel, Ibe, Lugano werden besser sein als all die anderen Teams, die ich jetzt gerade erwähnt habe.
Sogar das Thun.
Würde ich immer noch sagen, vielleicht nicht mehr so laut, aber es sind immer noch, weiß nicht, 7, ja, 26 Runden, aber ja, klar.
Ich gebe dir vollkommen recht, also mit der Meinung würde ich genauso mitgehen. Am Schluss sind es genau die drei Teams, die wahrscheinlich oben werden stehen, mit vielleicht noch Thun, wo das Ganze aufsplittet. Man verliert die Heim. Das ist halt auch nochmal etwas anderes als auswärts. Im besten Stadion von der Schweiz. Aber es ist Lugano. Mit einem Goalie, der mal wieder gespielt hat, weil der von Bamos verletzt ist, der ein riesiges Spiel auch macht. Es ist wie alles auch wieder zusammengekommen. Das ist auch wieder der Fußball, oder? Manchmal kannst du es auch einfach nicht erklären. Manchmal ist es halt einfach. Es hat nicht wollen. Und bei Lugano hat es wollen. Es ist wie. Wie bei Thun gegen Servet, am Schluss hat es für Thun gepasst und nicht für Servet, weil ich das bessere Team war. Ich möchte nämlich nicht sagen, dass Basel viel besser war als Lugano, aber sie sind meiner Meinung nach doch besser als Lugano gestern und hätten das Spiel auch können gewinnen.
Ja, es ist genau so. Der Ball rollt, läuft, fliegt manchmal für ein Team, das vielleicht in einem anderen Match nicht der Fall ist. Und damit vielleicht zu Ibe ist ja das beste Beispiel. Ich meine jetzt in St. Gallen, der Sieg 4-1, beeindruckend. Aber also dort, wo sich der Lauber vom Vogtblatt losspielen, der Ball geht Zentimeter vorbei, der Ravelo so könnte rot sehen, der Ambrosius... Ja, findest du nicht?
Also, ich sage so, er hat im Vergleich zu anderen, die schon rot gesehen haben, so Aktionen, hat er noch wenigstens ein bisschen den Ball gespielt, was wahrscheinlich, glaube ich, ihn gerettet hat. Und er trifft ihn auch weniger hart als andere. Darum würde ich jetzt sagen, ist schon richtig so, dass er nicht vom Platz geflogen ist.
Aber was ist denn der Unterschied? Hast du die rote Karte gesehen in Saloniki? Für
eben der Gigovic.
Ja, es sind harte rote Karten, eine solche, wo du spät kommst und dann den Fuß brechst. Aber Ravelo so, ja, er hätte sich nicht können beklagen, finde ich. So wie die Regeln sind, da, wenn er rot also, hat gesehen.
Eben, du wolltest ja nachher noch mit mir über den VAR reden. Ich behaupte jetzt, wenn er die rote Karte auf dem Feld gezogen hätte, wäre nicht der VAR gekommen und hätte gesagt, also in einer optimalen Welt, wo ja nicht ist, das wissen wir beide, wäre er nicht gekommen eigentlich und hätte gesagt, hey, das ist ein klarer Fehlentscheid. Aber so ist es auch kein klarer Fehlentscheid. Das musst du kommen und sagen, das ist ganz klar rote Karte. Weil das ist es auch nicht gewesen. Es sind eh harte rote Karten. Er trifft noch ein bisschen den Ball. Also er trifft den Ball wirklich noch. Was eben in meiner Welt auch nicht Ball treffen ist, nicht gleich, ist nicht faul, wie ja viele Spieler das Gefühl haben, wenn sie den Ball treffen, ist es kein Foul. Aber in dem Moment hat ihn das wahrscheinlich gerettet, dass der VAR nicht gekommen ist.
Ja, die Schwierigkeit bei diesen Situationen ist halt, dass es mal so ist. Ich hätte jetzt innerhalb von 3 Tagen 2 Situationen gehabt, eine ist gelb, einfach eine ist rot, eine ist nicht rot. Aber vielleicht reden wir lieber noch ein bisschen über Seoane, die erste Woche. Nicht einfach Basel, Saloniki, St. Gallen. Er hat einen riesen Job gemacht in diesem Verletzungspech, in diesem Rhythmus, in diesem schwierigen Spiel. Er hat mutig gecoacht, er hat Janko, was ich sehr coole Idee gefunden, ins Zentrum genommen vor Abwehr. Er hat auch während dem Spiel, also In-Game-Coaching, hat er wirklich sehr gut entschieden. Er hat Spieler wie Virginius wiederbelebt. Und du hörst ja, was die Spieler sagen. Klar, es hat kein Spieler, der Trainer ist ein Pfeif. Aber irgendwie, ja, er hat das Feuer und das Qualitätspotenzial entfacht und ist belohnt worden. Und ich finde schon, ja, in Saloniki, wir haben so frühe rote Karten in so einem Stadion gegen so einen Gegner brutal. Sie haben 60 Minuten nicht schlecht gemacht. Klar, am Schluss verlieren sie hoch. Und der Kader ist nicht ideal zusammengestellt. Da kann der Seoane nichts dafür. Es hat keinen Betonentyp, sage ich mal, im Mittelfeld. Es ist noch Eddie Milson verletzt. Aber ich werde schon noch schnell, ich weiss, du hast auch das Spiel nicht geschaut, aber das Nummer 65 von Saloniki, das ja im Sommer schon fast Stuttgart war, Und dann hat der Präsident Angst vor den Fanreaktionen gehabt. Griechischer Fußball, Podcast im griechischen Fußball, sind, glaube ich, ein bisschen heissblütiger. Dort ist alles ein bisschen wilder. Der Spieler heißt Giannis Konstantelias. Denkt, ich schaffe es nicht einmal. Wirklich Typ Neymar wird, was der mit dem Bauli anfängt, er ist, glaube ich, erst 22. Die, die es nicht gesehen haben, schaut mich unbedingt, sondern das Best-of ist wirklich schon fast Neymar-esk. Also sensationeller Fußballspieler. Hey, hast du etwas gesehen oder hast du von diesem Match gar nichts gesehen?
Nein, habe ich mich, dort bin ich auf dem Weg langsam high gewesen, darum habe ich mich nicht ganz so fokussiert auf das Spiel. Ich habe trotzdem noch zum St. Gallen, zum Sioane. Also wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, dass auf einmal dass die IB mit einer Fünferkette spielt, hat gesagt, ja, macht Sinn. Ich finde, sie haben Spielermaterial dazu, zum Gefecht eigentlich mit so einer Fünferkette spielen. Wenn aber die Innenverteidigung mit einer Fünferkette aus Hatscham, Laupen und Janko besteht, das hätte niemand vor der Saison geahnt, dass das jemals so wird enden. Weil ja eben eigentlich der Janko und der Hatscham die perfekten Verteidiger sind für die Fünferkette außen. Mhm. Also die Schienenspieler. Und die zwei haben jetzt in der Innenverteidigung gespielt, neben dem Laupen, der das Zentrum gebildet hat. Ja, ist eine wilde Konstellation. Aber es ist aufgegangen. Gregory Wüthrich ist auf dem Weg zurück, ist auf der Bank gewesen. Das heisst, es kann nicht mehr lange gehen nach der Länderspielpause, dass dort auch wieder ein gestandener Verteidiger in der Innenverteidigung unterwegs ist. Ja, Virginius, muss man glaube auch noch schnell erwähnen, hat immer seine Ansätze gehabt, seit er bei IB ist. Ich meine, es hat angefangen in den Champions League Playoffs damals gegen Galatasaray. Wo er wichtig war. Aber wir reden immer von Ansätzen. Also wir reden darüber, dass so einer ist, der auch immer wieder heisst, ist am Schluss, ja, ein riesen Talent, aber hat nicht ganz gelangt. Und wenn der Sioane das wirklich anbringt, dass der im letzten Abschnitt vom Feld ein bisschen effizienter wird, dann haben sie dort schon einen Spieler, der auch den Unterschied ausmachen könnte. Einen mehr. Sie haben ein paar von denen.
Ja, er ist vor allem sehr schnell. Genau, so Umschaltsituationen wird jetzt vom Sanchez sehr ins Spiel gesetzt, sicher in den nächsten Monaten. Ich bin übrigens nicht ganz sicher mit dieser Dreierkette. Also klar, es sind fließende Übergänge, aber
ja.
Es ist schon, ich glaube, schon Janko Lauper mehr im Zentrum gewesen, aber ja, es hat dann auch je nach Spielsituation haben sie verschoben. Das meine ich, dass sie taktisch, glaube ich, flexibler jetzt mit dem Sioane. Du darfst aber, weißt du, das ist der Punkt. Er findet meistens Ballast, und du darfst die Spieler auch nicht überfordern mit zu vielen Aufträgen oder mit zu vielen Sachen. Gerade junge Spieler wie Andrews, der ja auch noch gespielt hat. Keep it simple. Der Cherry ist natürlich wahnsinnig erfahren und gestellt. Und wenn der Ball noch für sie läuft, wie jetzt eben diesmal, mit Ambrosius, den Fehler, den er macht, vor dem 2-1, glaube ich. Mhm. Ja, das darf natürlich ein Super League-Verteidiger auch nicht machen. Und ja, jetzt ist es halt mal für sie gelaufen, so wie es halt vielleicht Anfang der Saison und Contini zwei Mal nicht für sie ist gelaufen.
Also du hast vollkommen recht natürlich, es ist nicht ein klassisches Hatscham mit dieser Dreierkette gewesen, aber es ist so, von der Grundformation ist mal so ungefähr in die Richtung gewesen und nachher ist es schon mehr gewesen, Janko und Lauper, das ist mir bewusst, aber es ist trotzdem so eine Art und Weise, so okay, mal was anderes gewesen. Aber es ist, ich habe wieder auf das raus, dass es taktisch einfach sehr flexibel gewesen ist und das ist das ist natürlich ganz klar eine Trainer-Sache und nicht irgendetwas anderes. Darum kann man es auch ganz klar am Sioane. Wenn es schlecht gelaufen wäre, angekreiden könnte man es ihm, aber es ist super gelaufen. Das heisst, man könnte ihn auch loben für das. Für seine taktische Lage. Eben wie gesagt, mit dem Wüthrich zurück, dann wird die Abwehr noch fest, im Optimalfall ein bisschen stabiler. Und dann, wer weiß, wie lange es geht, bis sie oben anklopfen bei einem Kantonsrival.
Also wenn ich heute 100 Franken auf einen Meister setzen müsste, oder sagen wir 10 Franken, dann würde ich so viel immer noch machen. Ganz einfach, klar, ich bin riesen Fan von Super League, ist mega unterhaltsam, aber eben, das Niveau ist jetzt nicht riesig und ich sehe jetzt ausser Basel kein Team, das mithalten von Qualität haben. Und Sioane ist ein Riesengewinn, Sanchez ist ein Riesengewinn. Sie können nur noch besser werden und Thun wird die Pace nicht durchhalten. Das ist jetzt keine unglaublich mutige Aussage. Aber es sind 9 Punkte, also es ist viel.
Wenn wir gerade wissen, dass das Niveau nicht so gut ist, haben wir schnell zu den Zürcher Clubs noch gehen.
Ja, also für mich ist der FCZ ein gutes Beispiel, das, was ich vorhin gesagt habe. wenn die Spieler fast zu viele Informationen bekommen, zu viel müssen umsetzen. Und es war wieder ein sehr schlechter Auftritt gegen Luzern. Und die wissen ja heute noch nicht. So viel Glück kannst du gar nicht haben wie der FCZ. Also das ist ein 21-jähriger Japaner, der dort übermotiviert in den Zweikampf geht. Er muss eigentlich nur herstehen. Dann kann der Zuber gar nichts machen. Dann gibt's dort irgendeinen, muss er abdrehen und dann gewinnt Luzern den Match. Er macht das voll, es gibt Penalty, rot. Voilà, wieder eine rote Karte. In einer ähnlichen Situation. Und dann dreht Zürich ein Match, das sie eigentlich verloren haben. Und jetzt ist die Frage, ja, sie jubeln jetzt über ihren Charakter, Willen, bla bla bla, aber ob das wirklich gut ist für die langfristige Entwicklung, weiss ich nicht, für den FCZ, den Sieg. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine zynische Unterstellung. Aber hey, ich weiss nicht, ob so ein glücklicher Sieg, er ist eine wirkliche Chance gefallen, oder?
Ja, aber weißt du, also, eben, das ist es ja auch wieder. Wir sind immer wieder dabei, die Woche, in dieser Folge zu sagen, so ist halt der Fußball. Und ich meine, die rote Karte ist das eine. Wenn aber nachher nicht gerade der FC so nachlegt und dann nochmal das Goal schießt, 2-2 schießt, weißt du, wenn das 10 Minuten nach der roten Karte oder wenn das 10 Minuten lang noch so vor uns herplatscht, dann passiert da nichts mehr. Aber der FC hat da schon Charakter bewiesen in diesem Spiel nachher, weil sie ja dann doch noch geschafft haben. Mhm. Was nicht einfach so passiert, sondern du hast müssen noch 3 Goal schiessen, oder? Also am Schluss. Und darum muss man glaub schon auch festhalten, dass schon Charakter zeigt. Aber ich sehe natürlich den Punkt komplett, dass du sagst, ja, jetzt loben sich da, wie toll sie Charakter haben und so, aber sie sind trotzdem wieder nach 2 Minuten innen drin gewesen. Zur Pause 2-0 die High. Ja, klappt auch nicht immer so. Also eben, sie haben profitiert von einer dummen Aktion von einem Spieler von Luzern. Mhm. Sie haben aber nachher das auch ausgenutzt, oder? Und das kann man ihnen schon auch zugutehalten.
Ja, sowieso. Also ich habe mir das jetzt am Wochenende überlegt, oder letzte Woche mit jemandem über das geredet, oder? Also der FCZ ist ja seit 20, 25 Jahren wieder von den Canepas geführt und durchaus erfolgreich, ein paar Titel gewonnen und so. Aber im Moment geht vieles in die falsche Richtung. Haben wir genug manchmal diskutiert, müssen wir heute gar nicht gross, außer vielleicht die Frage, eben, wieso reagiert man nicht? Unterschriftensammlungen gegen Malenovic, Milos Rausruf. Meinungen sind gemacht, aber vielleicht kann man gar nicht. Ich werde etwas anderes dich fragen. Oder respektive, ja, mal, ich glaube, es ist so. Der FCZ ist so ein grosser Club, jetzt abgesehen vom Stadion. Er hat eine riesige Basis. Die Jungen finden Fußball sexy, kommen ins Stadion. Eigentlich, ja, in einer Parallelwelt könnte man jetzt das probieren, was würde passieren, wenn jetzt da jemand Neues kommt mit neuen Ideen. Der FCZ könnte instantly ein Top 2, Top 3 Club in der Schweiz sein, mit diesen Voraussetzungen, dieser Stadt, dem Potenzial, das um ist. Ja, ich finde wirklich, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt, weil man sagt, ja, Canepas haben wahnsinnig viel geleistet für den FCZ. Haben sie natürlich viel Herzblut, aber vielleicht ist es irgendwann wirklich Zeit, ja, das Zepter abzugeben. Und ob jetzt Herr Malenovic die richtige Lösung ist, ja, bis jetzt deutet wenig darauf hin, dass es so ist.
Ja, du hast mich jetzt nicht gefragt, oder? Sondern es war mehr eine Aussage.
Ja, wie findest du das, oder? Wenn man das mal so ein bisschen überlegt, also der FCZ hat, vielleicht tue ich ihn nicht so überhört, das Ganze, du bist in Zürich daheim, oder? Du kannst das näher beurteilen, aber ich glaube, ja, die...
Es heisst immer, Zürich ist keine Fußballstadt.
Das stimmt doch nicht, das hat einfach kein Stadion.
Ja, ich weiss, aber du überlegst, ich meine, weißt du, wie lange haben die zwei Spiele, die zwei Clubs in Zürich, einfach kein Brustsponsor teilweise, oder im Ganzen, beim FZ kann man glaube ich eher sagen, einen dubiosen Brustsponsor teilweise auch gehabt. Es ist glaube ich nicht so einfach in Zürich, das Ganze, das Geld, es geht ja hauptsächlich um Geld am Schluss.
Genau.
Das Geld auch reinzuholen. Also weißt du, Erfolg ist sein, aber ja, der FZ hat ja in den letzten Jahren wenigstens einmal Erfolg gehabt. Der FZ ist ein paar Mal Meister geworden, wenn man sagt, die letzten 20 Jahre.
Ja.
Und man hat es immer wieder ein bisschen verpasst, da hast du vollkommen recht. Nachher durch das auch, von dem her, dass er wirklich können, zu Geld zu machen, respektive sich zu stabilisieren. Das hat man im FZ sicher verpasst. Aber es ist auch nicht so einfach. Also weißt du, in Zürich ist es wirklich nicht so einfach, da die grosse alles aufzufahren am Schluss.
Ja, natürlich nicht. Aber schau jetzt mal, nehmen wir IBE und Basel als Beispiel, was da passiert ist nach schwierigen Zeiten. Ich, völlig fiktives Beispiel, wenn jetzt eine neue Crew übernimmt, Investoren natürlich kommen und dann übernehmen Leute wie der Mehmedi, der Zemaili, FCZ-Helden, irgendeine Funktion, Sportchef und so, verankert bei den Fans. Ich meine so, wenn so irgendetwas kommt, wo alle können dahinterstehen und transparent und positiv und gute Werte vorleben und klare Aufgabentraining und nicht einer entscheidet alles, wo alle anderen müssen still sein. Ich sehe da ein riesen Potenzial.
Ja, also das Potenzial ist sicher da, ja, vor allem im FCZ. Also wirklich vor allem im FCZ, weil halt da einfach eine grosse Fanbasis auch da ist in den jungen Leuten in den letzten Jahren. Also das Potenzial im FCZ ist riesig. Das sehe ich auch so. Aber es gibt einen Grund, wieso kann nicht, was jedes Jahr mit Geld in den Butter. Und das ist nicht nur wegen Fanentscheid, was sie machen, oder Fanentscheid von ihren von der handelnden Person am Ende. Das ist auch, weil es einfach schwierig ist in Zürich.
Ja, jetzt geht das Stadion vor das Bundesgericht. Das ist natürlich schon der Key, der Schlüssel, dass es besser wird, das Stadion. Aber du mir noch schnell
Frag kurz. Also das Stadion, hast du vollkommen recht. Also ich hasse das Stadion. Aber, es könnte schon viel schlimmer sein als das Stadion. Weil am Schluss hat es eine gewisse Infrastruktur. Weißt du, also wir reden vom Sportlichen her, es hat eine Infrastruktur. Es ist relativ modern. Es gibt Schlimmeres.
Nein, am letzten Grund kann ich gar nichts positiv
sehen.
Außer dass es vielleicht ein gutes Leichtathletik-Meeting gibt dort. Aber sonst, gewisse Infrastruktur. Ja, also, nein, das ist.
Also, weißt du, wenn ich mich jetzt, also nicht böse gesagt, aber wenn ich jetzt so schaue, ich weiss, Lugano hat bald ein neues, aber wenn du mich schaust, wie es dort aktuell aussieht, ich sehe, wie sie in Aarau in Sion spielen. Also, wobei ich hätte aktuell lieber ein Stadion wie Sion natürlich, aber es ist so vom Prinzip her, ja, es Winti schützt nichts gegen die Schützenwiese, aber es ist reine Romantik. Es hat nichts mit einem guten Stadion zu tun.
Ja, aber die reichste Stadt der Welt. Aber lassen wir das. Der Dennis Sediger
jetzt. Es ist peinlich.
Gut. Soll der Dennis Sediger Trainer bleiben?
Ja, jetzt hat er gewonnen. Und wenn er jetzt wieder verloren hat, jetzt müssen wir etwas machen. Ja, es ist immer die Frage, was wäre auch sonst? Und ich glaube nicht, dass viel rum ist. Der Hediger setzt das um, was der Malinovic möchte. Was sich auch noch ein gewisser etwas im Entscheidungsprozess beeinflusst. Darum wird wahrscheinlich auch Trainer bleiben, sage ich.
Ja, ja. Hediger, Malinovic, alles andere, mich ja keinen Sinn. Jetzt kannst du nicht einen von außen holen, wenn alles bestimmt wird von jemandem. Ja. Aber komm, wir reden über etwas Erfreuliches für dich. GC mit Käse und Brot, wichtiger Sieg, verdienter Sieg.
Ja, boah. Also ich habe gesagt, wo Wind die 1-0 geschossen hat, wo er nach Abend gekannt wurde, ist. In dem Moment übrigens, wo das Score passiert ist, habe ich meinem Vater gesagt, abseits wird zurückgenommen. Aber in dem Moment hat er gedacht, wie unverdient und so. Und da habe ich gefunden, wenn jetzt Wind das Spiel gewinnt oder GC das Spiel 1-0 gewinnt, das ist beides nicht unbedingt verdient. Aber es ist ja beides nicht unverdient. Darum sage ich, bleibe ich jetzt mal mit Aussage, es ist okay.
Weißt du, ich sage ja manchmal.
0-0 Spiel gewesen eigentlich.
Ja, ich sage ja manchmal, Hockey ist ein Zufallssport, ist okay. Und jetzt haben wir ein paar Matches, oder sagen viele, hat so und so können. Okay, im Shooting ist es natürlich auch so, eben Zentimeter hier. Ich finde, Winterthur hat es irgendwo durch verdient gehabt. Jetzt sage ich etwas, was ein bisschen unlogisch klingt, aber geht es aufgrund der letzten 4 Stunden dann eben auch. Also sie
eben, ja,
mal,
ja.
Sie jetzt mal noch ein bisschen besser davon spielen. Wir reden auch über ein VAR. Es ist hart für Winterthur, so schön das Goal rauszuspielen und dann, ja, so aberkennt und dann ein Zufallsgoal. Der Jensen schießt irgendeinem im Bauch oder der Ball geht dem Mutschi vor die Füße, aber das ist irgendwie noch ein cooler Typ. Der gibt noch so frische Interviews, der Mucci. Kennen ihn auch zu wenig gut, um abschliessend zu beurteilen, aber er hat auch eine gewisse Leidenschaft, einen gewissen Willen. Der gefällt mir noch irgendwie.
Ja, aber jedes Mal, wenn er spielt von Anfang an, ist es einfach, es fehlt immer etwas. Ich finde ihn immer gut, wenn er reinkommt, weil er bringt Energie rein, wie du sagst. Er hat ein bisschen das, er hat das Muslige. Aber er ist auch einfach Kopf oben und durch. Also auch jetzt in diesem Spiel teilweise hat es Situationen gegeben, wo er angespielt wird, wo er perfekt könnte Seitenwechsel machen als Stürmer, weißt du, oder ablecken, dass ein anderer Seitenwechsel machen kann. Er Kopf ab, dreht sich um und geht genau wieder dann, wo der Ball herkommt ist, wo alles vorne war. Einfach weil er die Übersicht nicht hat.
Ja, er ist ein Neuni, er ist so ein Neuni, wie es für, ja, mit dem Gerd Müller vergleichen, bitte, 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 aber es gibt mittlerweile nicht mehr so viele Stürmer, die im 16. Er braucht nicht viel Finger dort. Er hat gut abgeschlossen, er hat ein gutes Näschen, er läuft noch clever im Strafraum. Aber ich bin völlig bei dir, er ist jetzt keine Kombinationsikon. Also da, ja, da sind wir die selben.
Aber das Spiel ist wirklich, aber du hast gesagt, es klingt unlogisch und es ist ja so. Weil genau wegen den letzten 15 Minuten hat mein Vater das Gefühl gehabt, es wäre völlig unverdient gewesen, wenn wir in die Tour gewinnen. Aber die ersten 60 Minuten, vor allem die erste Halbzeit, wäre natürlich völlig okay gewesen, hat Winterthur ein Goal geschossen. Also wenn Wind die 1 geführt hat, die ersten 60 Minuten, hättest du sagen, ja, ist okay, kann man so machen, finde ich okay. Und nachher ist es wieder völlig okay, wenn GC halt das Goal schießt, weil sie ja doch noch mehr gemacht haben. Aber es ist wirklich, ich habe zur Pause umgeschaltet auf Arsenal gegen Sunderland. Und es ist wahrlich kein gutes Spiel, also zumindest die erste Halbzeit, wahrlich kein gutes Spiel für Sunderland. Ich glaube, der Garnett hat irgendwie 5 Ballkontakte gehabt. Also hat eigentlich nur Arsenal gespielt. Aber es ist so ein anderes Tempo gewesen. Es ist so anders gewesen. Es hat einfach wehtan, nachher nochmal zum Zurückschalten. Es ist wirklich schlimm gewesen, nachher zum Zurückschalten. Und nochmal die zweite Halbzeit, die ja eigentlich wirklich lang schlechter gewesen ist als die erste Halbzeit, von GC gegen Winterthur zu folgen.
Ja, das sind aber lustige Momente. Ich finde, wir müssen aber sowohl Winterthur als auch GC ein bisschen Credits geben. Also Winterthur, ja, klar, es sieht jetzt nicht gut aus in der Bau, aber der Rahmen, ja, er hat auch den richtigen Schrauben getragen. Und GC nach einem 0-5, nach einem 0-6, nach einem 3-3, so ein Match, klar ist Winterthur nicht ganz auf dem Niveau von den anderen Gegnern gewesen, wahrscheinlich, aber ja, die junge Mannschaft, sie haben relativ solidarisch gespielt, oder?
Es tönt jetzt bei GC sich wild, weil er ist nicht ein riesen Verteidiger, aber er macht es gut. Der Degali in der Mitte hinten in einer Dreierkette ist ein Gamechanger für GC in dieser aktuellen Situation, weil er einfach alles wegköpft und weggrätscht. Also es ist auch keine Kombinationsikone, aber jede Flanke von Winter, die reinkommt und was auch immer, ist irgendwie, wenn ein Verteidiger rum war, ist es er gewesen. Ich glaube, das ist sehr wichtig in der aktuellen GC-Situation.
Ah, jetzt muss ich aber etwas sagen. Jetzt hast du ein Thema aufgetan, das ich eigentlich ein anderes Mal besprechen wollte. Du bist näher an GC. Du siehst jede Minute, ich sehe Zusammenfassungen, ich sehe manchmal Matchen. Ich wollte dich schon mal fragen, also ehrlich gesagt, ja, ich finde den Degali überfordert. Und es erstaunt mich jetzt, was du sagst. Und weißt du, du das nicht in Abrede stellen, was du sagst. Ich kann es wie zu wenig beurteile ich einfach immer wieder das Gefühl, der steht schlecht, der kommt spät, der ist langsam, der kann nicht irgendeine gute Kombination spielen. Aber ich sehe auch, er muss ja etwas haben, er hat Kettenbinder, wenn der Abraschi nicht dabei ist, auch manchmal sehe ich das falsch, oder? Er ist ein Führungsspieler, er ist einer von der Erfahrungeren, irgendetwas muss er ja haben, aber erzähl mir gleich noch ein bisschen, sehe ich das so falsch, dass der für mich ein Unsicherheitsfaktor ist häufig?
Es ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, mit ihm ist die Abwehr einfach sicher. Er hat, eben, aber ich gebe dir vollkommen recht, der Degali ist nicht die Zukunft von GC oder nicht die Zukunft von irgendeinem Superligist. Wäre er nie gewesen, glaube ich, zu seinen Hochzeiten. Aber irgendwie hat er etwas, ich meine, er ist beim Vorfall gegen St. Gallen ist er rot gesperrt gewesen. Gegen Ibe im 3. hat er nicht gespielt, ist er wieder zurückgekommen, gegen 6. und hat er gegen Luzern hat er auch von Anfang an nicht gespielt. Er ist wie nicht Teil von dieser Verteidigung gewesen. Und Ich kann dir in der Superliga wahrscheinlich 30 bessere Innenverteidiger aufzählen. Das ist jetzt hergesagt. Aber für GC in dem Moment ist es wichtig, dass einfach einen drin haben, der einfach nur kompromisslos Zeug abräumt. Also das ist das einzige Positive,
ja,
was ich gesehen
habe. Ja, das sind gute Argumente.
Also,
ich beobachte es noch ein bisschen. Ich habe immer wieder das Gefühl,
ich würde die auch nicht haben. Aber das geht aktuell mit dieser Innenverteidigung. Eben nebendran spielt ein Abels, wo einfach schlicht und ergreifend kein Innenverteidiger ist. Und jetzt bin ich gerade nicht mehr sicher, wer überhaupt gegen Vinti auch noch mitgespielt hat dort. Der Hassan,
von dem bist du ja Fan.
Also ich weiß nicht, was das soll, wieso jemand nicht super nicht shooten. In dem Moment ist er der von diesen drei, der rausragt. Und ich bin ein Abels-Fan, wo kann man glaube ich sagen, aber er ist einfach kein Verteidiger in der Dreierkette. Das ist wie so, ich habe das Gefühl, so einer braucht es einfach, wo der Team einfach, auch wenn er amigs spät kommt und auch wenn er amigs überfordert wirkt, einfach ein, zwei Mal die Grätsche ansetzt und den Kopfball wegköpfen. Ich glaube, das ist einfach das, was es aktuell braucht.
Ja, ich glaube, er hat eine gute Mentalität. Wir kennen ja all die Mitspieler, die sich nicht schonen, die immer noch nachgehen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt für mich so Innenverteidiger, die sehen, es wird knapp und dann gehen sie nicht. Und er ist einer, der geht und kommt nicht zu spät. Und dann sagt man, er ist wieder zu spät gekommen, dabei hat er nur ausbügeln. Er hat eine gute Haltung, da sind wir uns ja einig. Und, genau,
ja. Und das war ja gar kein Lob zu dem, dass ich muss sagen, wow, mit dem können wir in die Top 6 in der GC. Sondern es war mehr gewesen, in so einem Spiel, wenn du so drei Spiele 14 Goal bekommst, dann ist es wichtig, dass du hier einen hast, der vielleicht einfach mal das Zeug weghält.
So, fertig Harmonie. Boxhandschuhe anlegen. Wir spielen der Woche ist der Videoschiedsrichter. und zwar, ich habe jetzt wochenlang nicht mehr gerantet. Ich bin zwar aufgefordert worden, sag endlich mal wieder. Und meine, es kippt ja. Wenn du die Schlagzeilen liest, ist der Baumgarten gesagt, lackgesoffen, der Videoschiedsrichter. Ich hasse den VAR, den Köln-Trainer. Es gibt kaum ein Match, wo mich der unfassbar scheiß VAR nicht aufregt. Es gibt kein Match, ehrlich gesagt. Es ist so eine Pest für den Fußball. Es ist so die kalibrierte Linie. Ich hasse sie dermassen fest. Schau mal die Standbilder an. Und jeder Match wieder irgendein Füßchen hier und da und dort. Winterthur ist ein Beispiel, Union Berlin ist ein Beispiel. Es ist so ein Scheiß und ich rege mich so auf, es tut mir leid, jetzt muss ich wieder mal, ich darf wieder mal zwei Minuten, gibst mir. Der Scheiß muss einfach weg. Ich finde keine Worte mehr für den VAR, es regt mich so auf, was da passiert. Und ehrlich gesagt, die Stimme kippt ja, du siehst es ja. Endlich, ich kenne einen Journalist, einen bedeutenden Schweizer Fußballjournalist, der wie du argumentiert, er hat ein Herz für Winterthur, er hat mir am Samstagabend geschrieben, ich kippe, weg mit dem VAR. So ist es, weg mit dem. Die schießen so ein schönes Goal, der Ball wird abgewehrt, greifen neu an, über die Flügel kommt der Flanke rein und dann in den Steig. Und dann noch ein letzter Punkt. Du kannst mit den 27 Kameras und 100'000 Zeitlupen sieht jedes Foul wie ein Blutgrätschen aus. Es ist einfach nur mühsam. Die Spieler, jede Aktion wartet sie nur darauf, haben die Hände, da ist ein Handy, da ist doch eine rote Karte, auch hier Diskussionen, Debatte ohne Ende. Das Einzige, was ich mich geirrt habe, ist, dass es die Emotionen daraus nimmt. Es gibt ganz, ganz viele negative Emotionen. Ich habe geschlossen.
Gut, du hast schön, dass die zwei unsympathischen Trainer, die zwei most populistischen Trainer in der Bundesliga sind jetzt auf deiner Seite. Das finde ich toll. Es sind die zwei fallen nur auf mit Populismus. Also beide.
Bleib bei den Fakten. Das geht jetzt um ein Jahr. Und nicht um Herrn Baumgarten.
Baumgartner und.
Baumgarten heisst es in Baumgarten.
Ja, egal welche, die zwei Nasen. Also die zwei sind einfach so Populisten. Also ist ganz crazy. Und übrigens. Und
Der Wagner hat doch gemotzt, der Stuttgart. Es hat auch gemotzt.
Ja,
also,
du hast nicht mehr der dritte Populist. Du hast einfach den drei schlimmsten Trainer auf der Art
gewesen. Es geht um einen Jahr, nicht um Herr Wagner.
Genau. Aber der Köln-Trainer Kwasniok heißt er, wenn ich mich nicht ganz falsch ausspreche, ist übrigens ein hat das, du hast natürlich nur das rausgenommen, was du möchtest hören. Er hat natürlich pro Wahl geredet. Wenn es um Absätze geht, gell? Übrigens.
Gib doch jetzt mal zu, dass es einfach nur ein Ärgernis ist, und zwar in jedem Match.
Also, ich finde, bleibe ich einfach dabei. Bei GC gegen Winterthur, und da hast du deinen Kollegen, der ein bedeutender Schweizer Sportjournalist ist, was auch immer, der das Herz für Winter hat, wow, toll, genau richtige Szene, um dann analysieren, dass er wahr machen muss, wenn sein eigenes Team benachteiligt worden ist. Das ist nicht eine neue Situation gewesen, sondern durch die Verteidigungsaktion, die im Abseits steht, kommt die überhaupt in die Situation. Der wäre ja nie nicht angekommen, der Ball. Erstes Mal. Dort reden wir auch nicht darüber, dass es um Zentimeter gegangen ist, sondern dort ist es relativ klar abseits gewesen. Relativ klar, nicht, dass es schwierig ab und zu sehen, weil es ist schwierig zu sehen, aber es ist nicht gewesen wie Bayern, Union, Berlin, wo ich auch komplett mitgegangen, wo die Linie eigentlich dicker ist als eigentlich der Fuß. Das heißt, du siehst nicht mal, dass es abseits ist. Ich bleibe dabei, beim Abseits ist es halt einfach so, fertig, Punkt aus, abseits ist abseits. Es geht um so viel Geld in diesem Fußball. Um so viel Geld. Und es gibt so viele Absatzsituationen. Ich finde, man könnte darüber reden, dass die kalibrierte Linie teilweise schwierig ist. Dass man sagt, hey, man macht eine Linie wieder im Vorteil für den Angriff. Aber es gibt halt einfach Abseits ist Abseits. Fertig. Bei allen dynamischen Aktionen ist es schwierig. Gehe ich mit dir komplett mit. Es ist einfach schwierig bei den dynamischen Situationen. Ist es faul? Ist es kein faul? Ist es rot? Ist es kein rot? Das ist schwierig.
Weißt du, jetzt noch sachlich.
Ich bin immer sachlich.
Nein, aber ich habe vorhin granted. Wo der VAR ist eingeführt worden, ist uns versprochen worden, der Fußball wird gerechter. Es muss Studien geben, die belegen, dass es jetzt 97-93% richtig Entscheidung gibt, bla bla bla. Der Punkt ist der, es ist nicht ruhiger geworden. Im Gegenteil, und die Schiedsrichter sind die ärmsten Säue auf dem Platz. Die wissen ja gar nicht, wie sie sich verhalten. Es ist so schwierig. Und die Linienrichter auch, also Offside ist. Aber weißt du, konsequenterweise müssen Schiedsrichter und Linienrichter oder Schiedsrichterassistenten streichen. Und KI irgendein Spiel allein oder direkt aus einem Keller raus. Und das ist doch einfach, das ist mein Hauptargument. Ein Schiedsrichter hat eine Linie. Sunderland Arsenal, hast du vorhin erwähnt. Tack, 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 tack. Zweikämpfe ohne Ende. Die gleichen Zweikämpfe in Super League, 7 gelbe Karten in den ersten 20 Minuten. Oder das Goal, das Sunderland zum Zweiten schießt. Ich glaube, in der Schweiz würde es eine rote Karte geben vom Stürmer. Weil irgendwie der Probi, wie er dort reingeht. Das ist doch der Punkt. Der Schiedsrichter hat eine Linie, lässt vielleicht mehr laufen, dann kommt aber der VAR hat keine Linie. Der VAR hat einfach ganz klar künstlich den hier so Fuss. Und das macht es so schwierig. Und es gibt eine Sorge, und das ist mein Hauptargument, Sven. Es sorgt nur für Ärger und Unruhe. Ob du jetzt im Stadion bist, ob du jetzt ein Match im Fernsehen schaust und denkst, oh, was ist es? Und so. Und es ist einfach unangenehm. Und schau, der Wind dreht. Mir ist auch klar, dass der VAR nicht zurückgenommen wird. Aber ich habe ein bisschen Freude, dass jetzt wahnsinnig viele Leute, die mir immer gesagt haben, hör mal auf, gegen VAR reden, mit mir sagen, hey, du hast einen Punkt, Fabio.
Komm mal bitte wieder, wenn irgendjemand mit einer wirklich wichtigen Meinung das sagt.
Ja, die ganze Zeit. Red mal mit Schiedsrichter, off the record, was die eigentlich finden vom VAR. Klar sind die froh, wenn sie einen monumentalen Fehler machen, aber ist der wirklich so krass schlimm gewesen, Albe?
Ja, also ich wollte es nur erwähnen, Servet Winterthur hat zwei, drei Aktionen gegeben, wo der VAR eingreifen müssen, wenn sonst einen Fehlentscheid gegeben hätte. Gut. Ich wollte es nur mal erwähnen. Also weißt du, wenn wir gerade dabei sind, und der Freischer selber war ja noch umstritten gewesen, was der Bertone noch macht. Also wir reden darüber, dass relativ viel Entscheid gibt im Fußball, wo zu Glück wie er oben ist. Da bleibe ich einfach dabei.
Also ich gebe dir noch ein halbes Jahr. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass du beim Diaz, bei dieser roten Karte, also eine klarere rote Karte, ja im ersten Moment gedacht, ist der wahnsinnig geworden? Das ist eine Mörderattacke. Und du erzählst mir, klar ist es bei euch, es sind keine rote Karte. Also da kannst du jetzt öffentlich sagen, also eine klarere rote Karte hat es noch da nie gegeben.
Also, ich tue mich da auf den erfolgreichsten deutschen Fußballer beziehen. Wo sie geht. Und das tue ich jetzt live googeln.
Franz Beckenbauer.
Von dem Titel her, der erfolgreichste deutsche Fußballer. Und
du musst eigene Meinungen vertreten, ja, nicht dass irgendwelche Bayern.
Ich habe gut, Toni Kroos und Bayern-Sympathisant, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Es war eine bösartige Attacke, 100%ig, ja. Es ist kein bösartiges Foul. Ich probiere das noch jetzt analysieren, weil sonst heisst so, jetzt bin ich Populist, wenn ich sage, es ist kein Rot. Ich habe mehr gefunden in dem Moment, in dieser Szene. Der Hakimi, oder wie es Stanisic gesagt hat, macht das clever grundsätzlich. Und es ist nicht bösartig gemeint, sondern er stellt den Fuß schlau rein, vor den Diaz, den linken Fuß, damit es Foul gibt. Weil er weiß, er kommt von hinten. Er hat natürlich nicht damit gerechnet, dass der Diaz von hinten mit zwei Beinen reinspringt, oder? Aber es ist ganz klar der Fuß vorne reingestellt, damit es ein Foul gibt. Das Problem ist, dass der andere mit zwei Beinen von hinten reinkommt und dann das eine Fuß, der Fuß, der vorne reingestellt wird, verrutscht. Der Fuß knickt um und dann liegt er am Boden. Er hat Tränen in den Augen, ein brutales Foul. 100%ig. Ich behaupte trotzdem, es passiert, wenn der Fuß nicht vorne gestellt wird und der Diaz grätscht so und er trifft genau, es passiert nicht so, dass der Fuß umknickt, reden wir nicht von Rot. Dann schaut es gar nicht mehr an.
Ja, aber was ist das für eine Argumentation? Also, was ist das für eine Argumentation? Das ist das Gleiche. Also,
wenn es nicht. Es stimmt,
wenn es kein Foul gibt, gibt es kein Foul. Das ist doch völlig.
Nein.
Das ist natürlich eine klare Aussage. Ja.
Die schwerwiegende Verletzung hat zu viel reingespielt in der Reaktion.
Nein, natürlich nicht. Also das ist jetzt wirklich, das ist nicht populistisch, das ist einfach Blödsinn. Das, der geht mit beiden Beinen an der Mittellinie völlig unnötig in den Zweikampf. Brutal faul, säbelt der Gegenspieler um, ohne Chance auf den Ball, Verletzungsgefahr ohne Ende. Also das ist tausendmal schlimmer als Gigovic, Ravelozon, AB oder wie all die roten Karten oder vielleicht fast roten Karten sind. Das ist Wahnsinn. Das ist, ich übertreibe nicht. Ich habe noch selten im Fußball so ein so... Wir kommen Szenen aus den 80er Jahren sind, wo irgendwelche Südamerikanischen schlechter, wo der Maradona kaputt hat gemacht. Das ist ein unglaubliches Foul. Also,
ich sehe 100%, ich gehe sogar darauf hin, okay, Follow kriege ich mir rot. Aber wirklich, das hat mich schon dort aufgeregt, wo es passiert ist, wo du geschrieben hast, wo man gekommen bist, du selten so etwas Schlimmes gesehen hast.
Das stimmt aber.
1000%, du schaust so viel Fußballspiel, ja. Du siehst 1000 Mal, du hast in diesem Jahr schon 100 schlimmere Fouls gesehen.
Also, du bist nächstes Monti mir 3 Fouls zeigen, die schlimmer sind in diesem Jahr. Hey, das ist Wahnsinn. Der könnte alles abeinander haben, der Hakimi, aber alles. Und es ist so sinnlos. Er sollte schon für seine Dummheit bestraft werden. Mit ja, Linie.
Also, absoluter Blödsinn, wenn du da erzählst. Wirklich, dass du noch nie so, dass du selten so etwas Schlimmes gesehen hast. Also, da hat es so viel schlimmere Foulspiele gegeben als das.
Aber
wirklich, so viel schlimm. Das macht mich. Und Rot, ja. Dummheit, ja. Alles okay. Aber weißt du, so Aussagen sind einfach nur zu mich provozieren.
Nein,
das macht
stimmt
nur
nicht.
Zu mich
das
provozieren.
Das stimmt nicht. Nein, das stimmt. 100%. Aber
dann hast du ja komplette Brille an. Du wirfst mir vor, ich habe eine Brille an. Aber dann, du hast eine komplette Brille an.
Jawohl.
Ich würde gerne gesehen, wenn ein Dumfries das macht.
Hast du das Gefühl, ich habe eine Brille an bei einem Team, das
ein
Team 5-0 geschlagen hat im Champions League-Finale? Also, ich bin vieles, aber ich schaue das sehr neutral.
Das Letzte, wo du bist, ist neutral, wenn es um Bayern geht.
Wow, nein, sicher. Also, hallo, wir reden hier in einem Podcast. Ich habe wirklich selten ein krasses Volk gesehen. In dieser Dynamik. Und klar, die Zeitlupe ist wieder alles unglücklich. Also, das Krasseste finde ich, dass es nicht direkt nach einer halben Sekunde rot geht. Also, das ist ja brutal. Totale Aktion. Aber ja, wir werden jetzt vermutlich. Es geht mir nicht darum, dich zu provozieren. Ich schwöre, ich habe noch selten so ein Foul gesehen. Also wirklich selten. Was macht er dort? Was will er geben? Was will er eigentlich genau machen?
Ich habe keinen Auftrag bekommen, um das zu suchen. Du kannst einfach einmal eingeben, Brutal Fouls 2025. Und dann siehst du genug brutale Fouls in diesem Jahr. Also. Absoluter Witz. Also, das ist ein absoluter Witz.
Lucho Diaz wie Vinny Jones, kennst du den noch? Aber man muss gleichzeitig fairerweise sagen, das Goal, das er schießt, also er ist ein Riesenspieler, das Goal, das er jetzt am Samstag schießt, dort, wie er dort in jeder Bewegung am Boden hockt, wir hätten etwa 15 Sekunden, bis wir aufgestanden wären, wie er das Goal dort schießt, aus diesem Winkel. Ein brillant, wirklich absolut brillanter Fußballspieler. Und da geht es mir nicht um Bayern-Hass oder so. Das ist ein Riesenkicker, ein sensationeller Spieler.
Ja, und ein toller Spieler. Aber er hat einfach die Tendenz, die ich schon immer gesagt habe, als er gekommen ist. Er hat die Leroy Sané-Tendenz. Ein Genie und Wahnsinn, ist sehr nahe beieinander. Er läuft nachher einfach allein aufs Goal und nimmt den Ball zu wenig gut mit und schießt ihn 3 Meter am Goal vorbei. Statt alles zu machen, was er können machen, zum 2-1 schiessen, zum Übergang zu diesem Zeitpunkt. Wer weiß, wie das Spiel dann endet. Aber ja, das Goal ist brutal schön. Das ist sehr speziell. Und auch wirklich bewusst so. Weißt? Also wirklich bewusst so am Boden und dann bewusst in dieser Täuschung vorbeizogen in die Ecke auf Kadios.
Ja, weißt du, ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht wieder provoziert, wenn ich sage, er ist, und nach dieser Woche klingt das absurd, aber er ist logischerweise nicht der Torjäger. Das hat man ihm bei Liverpool auch vorgeworfen. Aber er ist extrem dankbar. Er ist mannschaftsdienlich. Er ist selten verletzt. Er fällt selten, wenn er nicht brutal Fouls macht. Also er ist wirklich... er war teuer für sein Alter. Aber wenn du mit dem Sané vergleichst, ich weiss, was du meinst damit, aber es ist ein bisschen ungerecht. Und er ist viel konstanter. Weißt,
klar,
also,
ich finde ihn besser als Sané, ja. Aber das Prinzip... Genie und Wahnsinn ist doch näher beieinander, teilweise. Sehr näher.
Bayern zum ersten Mal nicht gewonnen, macht nicht viel, oder?
Nein, ich glaube auch, die Niederlage war nicht so tragisch in dem Moment irgendwie. Du hast einfach gemerkt, wir haben ja letztes Mal noch so gelacht, wie es Leverkusen mit der B11 geschlagen haben. Das Problem ist, wenn die B11 von Anfang an spielt und es funktioniert nicht, zum Beispiel, also wenn jetzt, ja... Dann bringst du die Offensive rein, dann bringst du einen Kane rein, was auch immer, mit der A11, dann gibt es einen Umschwung. Das Problem ist, wenn es mit der A11 nicht funktioniert, aktuell, wie gegen Union Berlin, dann kommt von der Bank her, kann zu wenig von der Bank her kommen. Und Lennart Kahl ist super. Und wir haben den jetzt U21 hat sich, ist aufgeboten worden. Der Malla hat es übrigens seit A-Nazi geschafft. Völlig zu Recht. Aber vom Prinzip her ist dann in Kahl noch zu wenig gut, um nachher das zu setzen, wenn es bei McCain und Konsorten läuft. Aber ich glaube, Bayern kann das jetzt verkraften. Sie haben nicht verloren. Das heisst, die Ungeschlagenheit ist noch nicht vorbei. Ich glaube, vor allem Bayern nach dieser Woche kann man halt sagen, die erste Halbzeit gegen PSG war eindrücklich. Bis zum Diaz-Foul, Diaz-Rot. Deshalb gehen sie, glaube gute Laune in die Länderspielpause.
Ja, also logischerweise ist November und vielleicht sind sie zu früh oder zum falschen Zeitpunkt dermaßen stark. Aber ich finde auch, die erste Halbzeit in Paris ist überragend gewesen. Da muss man nicht sagen, Paris hat nicht gut gespielt. Also Bayern hat wirklich unglaubliches Statement abgegeben. Das Problem, ich sehe das, oder? Du sagst zu Recht, das Kader ist dünn, das haben wir diskutiert. Es kommen Spieler zurück, Musiala, Davies. Aber ob die Stabilität bringen, oder? Ich habe schon mal gesagt, ich misse Bayern im Viertelfinal gegen Real, City, Inter, was auch immer der wird sein. Es ist ein bisschen ungerecht vielleicht, aber sie haben die Latte hochgesteckt jetzt mit dem Saisonstart. Und sie werden natürlich in der Bundesliga irgendwann so viel Vorsprung haben. Dortmund ist wirklich nicht so gut. Leipzig ist zu jung, die anderen haben keine Chance. Also wird es im Februar, März vermutlich entschieden sein oder nahezu entschieden. Und die Spannung höchst bald. Und dann kommt der Viertelfinal. Irgendwann kommt ein Gegner halbwegs auf Augenhöhe und ja, das wird ja schon Gefahr sein, oder? Dass es dann ein bisschen ungerecht kann sein für Bayern, weil sie dann vielleicht, man kann ja ausscheiden gegen City oder Arsenal im Viertelfinal. Ja, dann ist es dann ungenügend die Saison, aber das ist halt das Los, was Bayern hat, oder?
Ja, damit könnte es aber auch umgehen, glaube ich, mittlerweile. Genug oft passiert, also bei allen Vereinen auf dieser Welt, dass sie halt teilweise am Pech hast, in der Auslosung hast du einfach ein riesen Team und dann kannst du in zwei Spielen einmal rauskriegen, egal in welcher Form du bist. Darum, es gibt ja einen Grund, wieso man immer sagt, der Meistertitel ist der verdienteste Titel, weil es halt einfach über gewisse Art von Spiel geht. Und alle anderen Spiele mit K.O.-Phasen sind schön, aber nicht unbedingt die verdienten Titel teilweise. Ich meine, Real Madrid hat die Champions League mehrfach gewonnen, wo man nicht würde sagen, wow, das ist jetzt ganz klar verdient gewesen, oder? Aber sie haben sie gewonnen. Und deshalb, ja, das wissen, glaube ich, die ganzen Verantwortlichen bei allen Vereinen in Europa, gut zu einordnen. Wir haben es vorher angesprochen, Arsenal, respektive Sunderland. Ich finde übrigens, das 2-2, was schiessen, ist es okay Goal. Das dürfen wir nicht eingreifen vom VAR, weil der Kopf vom Verteidiger, vom Gabriel ist, glaube ich, einfach wirklich relativ tief unten ist, sehr tief. Und wieso der Reihe also rausgumpt, weiß auch niemand. Das ist in dieser Szene. Und ja, also ich finde es schon eindrücklich, Arsenal ist wirklich gut momentan. Aber was Sunderland und der Granit Xhaka aktuell anbringen, ist wirklich eindrücklich.
Ja, ich habe angeschaut. Was noch spannend ist, Arsenal, ich höre viel im Moment im Freundeskreis, die gewinnen alles diese Saison und so. Sie sind wirklich gut. Sie haben zwei Top-Mannschaften, also A, B, 11. Was ja entscheidend ist in England mit dem strengen Programm, dem Winter, Frühling. Was aber fehlt, ich sehe es nicht ganz so stark wie die meisten, ist du hast vorhin angetönt, einen guten Goalie, und B, ein Torjäger. Ich meine, Gyökeres, okay, aber Gyökeres ist nicht Weltklasse aus 9 und sehr super Team. Verstehe mich nicht falsch, aber ich weiß nicht genau, auch in diesen Spielen gegen Bayern City, wo der schlussendlich entscheidend sind, egal in welchem Wettbewerb, ja, da bringt nicht die Breite, oder dass sie 20 tolle Spieler haben, auch nicht so viel, wenn der Goalie oder der Mittelstürmer nicht auf dem Level sind von den anderen. Und ich sehe sie nicht ganz, ich sehe City stärker, ich sehe auch Liverpool immer noch stärker und international sowieso. Ich meine, Arsenal gehöre ist seit 20, 25 Jahren. Ja, aber sie gewinnen nie einen Titel. Jetzt könnte es jedes Jahr sein, einverstanden. Ich bleibe aber skeptisch, ob sie wirklich einen Titel gewinnen.
Ja, ich auch komplett, gerade mit dir mit. Ich finde es auch eindrücklich, wie so. Ich habe den Kommentator, der kommentiert hat, weißt, hat so kritisiert, dass man Arsenal immer noch, obwohl es so gut ist, jetzt das Spiel so schlecht anschaut und so, und immer wieder kritisiert. Und da habe ich einfach gefunden, ja gut, als eine Mannschaft, die so viele Jahre nicht mehr gewonnen hat, die vor 3 Jahren oder wie auch immer, wie viele Jahre das her ist, mal 10 Punkte verspielt hat in der Winterpause auf dem Meistertitel, die Mannschaft kann man immer kritisch anschauen. Also es gibt einen Grund, wieso Arsenal als einziger mit diesen grossen Vereinen, gut, Man United ist das andere, aber die haben wenigstens mal in Europa noch ein, zwei Sachen gewonnen. Das Arsenal gönnt einfach nichts. Und dann kann man die auch kritisch anschauen, bis wir wieder etwas gewonnen haben. Und ja, eben, es ist wie, sie haben, glaube, also ich finde wirklich, ich habe gestern wieder gedacht, sie haben schon sehr starke Verteidiger.
Ja.
Also wirklich sehr, sehr starke Verteidiger. Sie haben ein grandioses zentrales Mittelfeld. Also
was?
Zubimend ist auch etwas vom Besseren, was es gibt im europäischen Fußball, wo noch, ich glaube, unter dem Radar geflogen ist. Und Declan Rice ist sowieso, also das ist eindrücklich. Aber ich glaube auch, dass im Sturm vorne dort, ja, irgendwie, weiß auch nicht, lange das nicht.
Ja, sie spielen gleich im San Siro gegen, ich glaube, es wäre gegen Inter. Aber ja, auch das wird nicht entscheidend sein. Entscheidend ist im März, April, Mai. Und seien wir ehrlich, sie ist schon unglaublich breit. Ja, mit Ezer,
ja,
der Saka, sie können dort auch wechseln, sie können Spieler bringen. Sie sind wirklich stark. Irgendetwas, voilà, wir sind uns einig, gefällt halt einfach. Nicht unbedingt gegen Inter einverstanden, aber vielleicht ja, gegen Bayern, City, Real. Wobei Real im Moment auch nicht überzeugt, auch ein Haufen Probleme hat für irgendwie mit Vinicius. Ja, es ist spannend. Es ist ja schön am Shoot. Oder? Union Berlin, Bayern oder jetzt Real nur noch, dass sie Matchen, die zeigen, mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Mentalität, mit der richtigen Taktik kannst du als komplett unerlässliche Mannschaft. Ich meine, Union hat den Punkt schlussendlich nicht gestohlen. Und das finde ich schön im Fußball. Ich meine, klar müsste Bayern das normal auf 4-0 gewinnen bei Union Berlin. Aber nein, es passiert eben nicht. Und genau darum ist ja Fußball so populär, wo nicht immer. Voilà, das Team, das besser ist, gewinnt.
Ja, ich finde das hast du schön gesagt. Müssen wir noch etwas zum Jamal erzählen, zu Barcelona?
Oh, Jamal, ja. Nein. Willst du?
Nein, eigentlich nicht.
Du hast ja gesagt, dass er dich aufregt oder Barcelona auch mehr. Ich finde auch, Jamal, sein Verhalten ist sehr grenzwertig, aber. Naja, es kommen auch wichtigere Spiele von Barcelona, die wir noch thematisieren können, finde ich.
Gut, wir sind relativ zeitlich vorgeschritten, aber der Grossteil kommt jetzt noch natürlich mit der Schweizer Nazi. Und die Frage der Woche kommt von einem Hörer von uns. Der Remo Freuler wird ja fehlen gegen Kosovo und gegen Schweden. Also vor allem zuerst Schweden und dann Kosovo. Und die Frage ist, warum steht eigentlich der Johan Manzambi nicht zur Debatte, um seine Rolle zu übernehmen?
Ja, du hast die Frage vorgeschlagen. Finde ich sehr eine gute Frage. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Eigentlich wollte ich ja erzählen, was darum geht, wer der Freuler ersetzt. Warum redet der Muri Gopfer normal nicht von Manzambi? Aber ja, offenbar bin ich nicht der Einzige, der die Idee hatte. Der Muri hat ja erzählt, Murat Yakin, Ebischer, Sierra oder Sol werden der Freuler ersetzen. Zumal ja der Zakaria auch verletzt ist und der Yashari nicht aufgeboten ist. Er ist erst wieder im Kader bei Milan. Das sind die Fakten. Ich habe den Manzambi besucht vor 2 Wochen, ich mache eine Geschichte mit ihm. Er sagt selber, seine Lieblingsposition ist eigentlich die Szene, also offensiver. Wenn er, aber jetzt hat er x-mal bei Freiburg genau auf dieser Position
gespielt. Genau auf dieser Position gespielt, ja.
Und er hat natürlich nebendran, ja, Eckenstein, ja, ist sehr defensiv, sehr erfahren, gut, ist der Granit auch. Er sagt, und das ist ja mal gut, oder? Er sagt selber, wenn ich den Tinger spiele, also er nennt so, dann muss ich disziplinierter sein, dann kann ich keinen Zirkus machen, dann riskiere ich weniger, seine starken Dribbling, seine Moves kommen dort weniger zur Geltung. Wahrscheinlich sieht der Muri das auch so und traut ihm es nicht zu, aber einer, der in der Bundesliga auf dieser Position oder auch in der Europa League jetzt in Nizza gespielt und sogar ein Goal schießt, ja, dann kann er, könnte er so im Nationalteam, oder wie siehst du das?
Ja, also bei Muri kann ja immer Situationen kommen, dass er genau auf einmal kurz vor Spielbeginn sich entscheidet, ah stimmt, der kann das ja eigentlich und er lässt ihn dann laufen, obwohl er nie erwähnt worden ist auf dieser Position. Also es ist ja gut möglich. Wir haben zwar immer halt schon gesagt in die Richtung, dass der So, dass wir so eher als genau der Freuler-Ersatz gesehen auf dieser Position. Darum gehe ich schwer davon aus, dass es auch so wird. Aber ich bin ein grosser Manzambi-Fan, wie du auch, Manzambi-Freund. Und wie du sagst, einer auf dieser Position in der Bundesliga spielt, auf dieser Position gut in der Bundesliga gespielt, gut in der Europa League gespielt, der wäre perfekt. Der wird dem Spiel auch noch mehr Kreativität gerne nachführen, was sicher nicht schadet. Darum, ja, also ich gebe da unserem Hörer vollkommen recht. Und dir auch.
Also ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich würde Xhaka, Manzambi, Rieder. Oder Manzambi oder Rieder könnten ja im Wechselspiel zu 10 und 8 besetzen. Aber ich sehe natürlich Murat seine Überlegungen, oh, Balance, Erfahrung mit Sierra Ebischer oder so. Sogar der Sierra, ja, Wahnsinn, von dem schwärmt er immer wieder. Ich habe jetzt nicht beobachtet, wie der in Saudi-Arabien, glaube ich, spielt. Mhm. Aber ja, ja ich bin wirklich gespannt, ob der Muri auch wieder auf eine falsche Fährte lockt oder ob er den Mut hat. Und gegen Schweden musst du einfach gewinnen, dann bist du in der WM dabei. Oder? Um das geht es und dann brauchst
ja.
Du so setzt schon ein Signal, wenn du Mansambi niederbringst. Aber ja, ja setzt ein Signal.
Also ich sage so, gegen Schweden darfst du einfach auch nicht verlieren. Ein Punkt könnte ja eventuell auch schon lange.
Aber die Schweiz muss den Anspruch haben, den Match zu gewinnen und keine Diskussionen, keine Rechnerei, so, schon gar nicht das Endspiel in Pristina.
Ja, ja.
Drum,
das, ja, nicht das Endspiel in Pristina. Darum sage ich, es könnte einfach, ich sage mir, Kosovo spielt auswärts gegen Slowenien. Es ist nicht so, Kosovo ist das zweitbeste Team in dieser Gruppe, aber es ist jetzt auch nicht so einfach, als Kosovo in Slowenien zu gewinnen.
Absolut.
Darum sage ich, es darf einfach nicht verloren werden. Weil wenn man verliert, hat man, egal was passiert, wenn man das Endspiel. Auch wenn es natürlich so Verhältnis dann sehr positiv aussieht. Aber dass der Kosovo auswärts das 1-1 spielt oder das 0-0 spielt gegen Slowenien, ist durchaus auch realistisch. Darum die Schweiz darf einfach nicht verlieren.
Ja, und so wie in der Jacke ein bisschen einschätzen, wir kennen ja alle recht gut. Er hat gute Erfahrungen gemacht mit dem Mansambi als Joker. Und darum könnte es so sein, dass er sagt, dann habe ich noch einen in der Hinterhand. Wenn auch noch Schweden wird mit einem neuen Trainer sicher diszipliniert spielen, sachlich kämpfen. Es kann lange noch sein. Und er ist einer auf der Bank, der reinwerfen kann, der noch den Unterschied machen kann.
Ja, ich finde, darum wird es wahrscheinlich genau auf das rauslaufen, dass er irgendjemand anderes spielen lässt, neben dem gar nicht als der Mansambi. Aber der wird sicher zu seinen Einsätzen kommen, hätte ich jetzt auch behauptet, gegen Schweden und gegen Kosovo. Ja, wir müssen noch kurz einen Punkt, was erwartest du für ein Spiel gegen Schweden? Ist ja auch unser Spiel der Woche übrigens, können wir gerade noch
genau
festhalten.
Also wenn wir beim nächsten Podcast, den wir aufnehmen, wahrscheinlich nach dem Kosovo-Spiel, nicht darüber reden, was die Schweizer WM erwartet, wäre es eine riesen Enttäuschung. Also die Schweiz wird sich qualifizieren für die WM. Verdientermaßen. Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass die Schweiz gegen Schweden verliert. Das ist möglich 0-1, irgendein grusiges Spiel. Es ist sicher ein unangenehmer Match. Eben, Schweden wird so wie früher. Jeder erinnert sich an den WM-Achtelfinale gegen Schweden, das unsägliche Spiel, Forsberg. Es kann sein, dass es mühsames Spiel gibt, aber die Schweiz wird nicht zwei Spiele verlieren. Die Schweiz wird nicht von irgendjemandem von Kosovo überholt werden. Das ist für mich nicht möglich. Es ist ein Fehler, es ist schon, meine Freude, Chaka war schon sehr beeindruckend jetzt in den letzten Spielen. Das tut weh. Der Freuler ist, man merkt erst, wie wertvoll das er ist, vielleicht, wenn er eben fehlt. Genau so Momente, weißt du, er tut die Löcher zu, er arbeitet zu, er ist ein sehr intelligenter Spieler. Manchmal sieht man im Fernsehen, ich sehe den Freuler, wenn ich im Stadion bin, immer besser als im Fernsehen. Wo ich sehe, so, ja, was er macht, wie er so clever antizipiert, wie er die Freiräume angeht, wie er in den Zwischenräumen sich gut bewegt. Er ist ein wahnsinnig intelligenter Fußball. Das mag jetzt ein bisschen dumm tönen, aber es ist einfach so. Fußball intelligent. Er wird schon fehlen. Ich erwarte ehrlich gesagt ein sehr, sehr schwieriges, mühsames, umkämpftes Spiel. Auf einem hoffentlich guten Rasen.
Ja, das ist ein Servet. Also in Genf nicht immer gegeben, wenn es wieder mal ein Bild hat. Mhm. Ich erwarte auch, dass es nicht einfach wird. Ich glaube, wenn es jemand kann, das umzusetzen, egal wer neben ihm ist, ein gutes Spiel zu machen, dann ist es dann gar nicht. Also egal wer neben ihm spielt, eigentlich normalerweise, solange er dabei ist, läuft es. Es wäre schlimmer gewesen, hätte jetzt der, und das ist jetzt blöd, hätte jetzt den Xhaka verwitzt und nicht anstatt dem Freuler.
Klar.
Weil dann hätten wir deutlich mehr ein Problem. Weil eben, ich finde ein so auch ein sehr spielend intelligenter Spieler. Darum bin ich ja ganz klar auf Position so, er soll das doch machen. Ja, neuer Trainer Graham Potter bei Schweden. Die den Namen etwas sagt, ist bei West Ham gewesen, vor allem. Letzte aufgefallen, hat aber nicht ganz so viele Punkte gesammelt wie West Ham. Müsste jetzt, ohne dass ich das gesagt habe, ist doch jetzt, also ich tue jetzt auch groß, ich will da erzählen, aber der Graham Potter ist natürlich auch mal noch Trainer gewesen, von Chelsea. Zur Ära ist, würde ich gerade sagen, wo gerade Chelsea neu übernommen worden ist, oder?
Mhm. Ja, er ist. Im ersten Moment, wo sie es bekannt gegeben haben, wer Nachfolger von Thomasson ist, bin ich überrascht gewesen. Aber dann habe ich schnell gegoogelt und nachgelesen. Und er hat sich anscheinend selber ins Spiel gebracht. Er hat 7 Jahre in Schweden trainiert. Er muss ja. Eben bei Östersunds und hat, glaube ich, auch ein Haus in Schweden. Und hat sich dann. Ja, er würde ihn freuen. Er kennt den Fußball und so. Recht seltsam, finde ich. Aber ja, er. Voilà, die Premier League hat jetzt nicht Stricken zerrissen.
Ja, bei Brighton war es okay.
Ja, stimmt. Aber wahrscheinlich spielt es gar keine Rolle. Meine, egal wer dort, die sind besser als unter Thomasson. Da hat vieles nicht gestimmt. In Chemie, glaube ich. Und auch wenn der Gyökeres jetzt fehlt, das muss kein Nachteil sein. Isak Gyökeres hat mich gedacht, das passt nicht zusammen. Das ja, sie sind super Stürmer, logisch. Aber irgendwie die zwei zusammen, beide noch nicht topfit gewesen, hat mich gedacht, gegen die Schweiz. Vielleicht ist das fast besser. Der Schweden wird wirklich unangenehm spielen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn Schweden noch die WM kommt. Die ist ja recht ein komplizierter Modus, da mit Playoffs und so. Und sie haben ja gleich eine gewisse Qualität. Und voilà.
Zum Sagen, sie können es nicht mehr schaffen in der Gruppenquali, sondern sie können es einfach schaffen, wenn sie in der Nations League gut sind. Respektive dort, Platz 1 geholt haben.
In der dritten Liga.
In der dritten Liga, genau. Ja, doch das sind sie automatisch in diesen Playoffs irgendwie drin. Darum ist es eigentlich wichtig. Aber eben für ihn ist es natürlich jetzt auch wichtig, dass er das Team so einspielen kann, damit er nachher kann auch im Frühling dann in den Playoffs auch einen Erfolg haben kann. Darum sind die Spiele jetzt nicht einfach so, oh ja, die muss er jetzt da machen. Ich habe übrigens recht gehabt, er war die erste Trainerverpflichtung vom neuen Chelsea-Eigentümer damals, vom Todd Boehly. Für 21 Millionen Pfund hat er gekostet.
Wow.
Nach sieben Monaten ist er entlarvt worden. Das ist auch sinnbildlich mit Chelsea. Aber das ist, durch das kennt man ihn ein bisschen nicht.
Stimmt.
Gyökeres ist nicht dabei. Mhm. Also kann man böse Zunge würde sagen, ist er im ersten Spiel gegen die Schweiz nicht. auch wenn er auf dem Feld gestanden ist, das mal spielt er nicht. Dafür, eben, du hast vorher den Namen sogar schon gesagt. Du darfst es gerne nochmal sagen, wer dabei ist.
Ja, der Emil Forsberg, der übrigens eben dann noch im Achtelfinale des Siegers gemacht hat, der Kebe hat mich immer beeindruckt, bei Leipzig vor allem. Ja. Der hat wichtige, ist so ein Big Game Player gewesen. Und jetzt ist er natürlich schon länger in den USA. Gute Saison gespielt bei New York, aber voilà, es ist die USA. Es ist auch, ja, nicht so viel gefunden, jetzt über Schweden, so ein bisschen, was da passiert. Es wird jetzt in dieser Woche sicher dann noch ein bisschen. Der Hien, ja, Modas, ja. Ich bin gespannt, was der Potter für ein Team wird aufstellen. Ein bisschen Forsberg, der ja gleich ein kreativer Spieler ist, der wirklich der Richtige ist gegen die Schweiz. Von Anfang an weiss ich nicht, ob er wird spielen, aber der hat mir immer gefallen und ich war dann enttäuscht, dass er so relativ jung, glaube mit 31 schon auf New York ist, was ich zwar kann verstehen, auf New York zu leben, aber ich hätte ihn gerne noch ein bisschen mehr in der Top 5, länger in der Top 5 Liga gesehen.
Hast du schön gesagt. Wir wollen verhindern, dass es ein Finalspiel gibt. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Ich glaube, auch deshalb hat er übrigens den Fasi noch mitgenommen. Fast so? Nach 2,5 Jahren, ja, weil er einfach aktuell on fire ist und weil du ihn dann springen als Joker.
Darf ich noch etwas zum Xhaka sagen? Ich habe ja genug manchmal kritisiert, vielleicht gewisse Sachen, die er gemacht hat. Aber jetzt... Wie er, ich habe noch kritisiert für den Wechsel, habe es nicht verstanden, das war jetzt da zu Sunderland. Ich muss sagen, mal, das, wie der auftritt, das ist, wie der ihm zuzuschauen, das ist so ein Leader. Leading by example, geht voraus, säckelt viel, Zweikämpfe, shooten kann er einfach unglaublich gut, das ist kein Primär, das ist nichts Neues. Aber wie er das Team schultert, wie er die anderen Mitspieler können ja gar nicht anders als ihm folgen. Er strahlt so auf dem Platz so etwas Dominanz aus. Ich muss wirklich sagen, der Typ ist Weltklasse. Auch wenn er nur ein Anführungszeichen bei Sunderland spielt und nicht bei Bayern oder was auch immer, bei Arsenal. Ich wirklich Granit Xhaka im Moment so, wie er spielt, wie er die Bälle verteilt, wie er... Ja, es ist... Ich bin beeindruckt.
Also, der Christoph Kramer ist ja mit seinem Podcast von Tommy Schmidt zu Gast, der Copa DS. Mhm. Und dann haben sie auch noch über den Granit geredet. Und dann haben sie auch darüber gefunden, was er einfach auch für ein natürlicher Leader ist. Dass du einfach, er ist schon scheinbar als Junge in Gladbach in die Kabine gekommen. Und einfach von Basel. Und ist einfach aus Prinzip her einfach schon ein Leader gewesen. Er ist es einfach. Mhm. Und ich glaube, das hat er nur noch stärker geworden, natürlich, mit seinen Lebensjahren. Und das, ich meine, eben, er hat wirklich nicht viel Ballkontakt gehabt gegen Arsenal. Mhm. Aber wenn du ihn beobachtet hast, was man dann macht in so einem Spiel, wenn ein Schweizer auf dem Feld ist, so binär, der hat einfach, der gibt ja die ganze Zeit Anweisungen. Der ist ja einfach, er ist ja nicht einfach nur ein, nur dort und hat weniger Ballkontakt, sondern er macht ja durch das seine Spieler besser, seine Mitspieler einfach besser. Einfach ja. Die Präsenz, die er hat auf dem Platz.
Ja, in den letzten 10 Minuten, wo sie es gehen braucht, weißt du, das Timing von den Pass und wie du richtig siehst, wie er sie umschiebt, wie Schachfiguren seine Mitspieler. Er hat viel Seich gemacht, aber ich muss wirklich sagen, sensationell. Und apropos Seich, oder? Mich würde jetzt interessieren, wie er. Die Spieler regen sich anscheinend so aufgeregt über Noah Okafor. Ich werde noch schnell über Okafor reden, der wieder nicht aufgeboten wurde, der ja so ein Starallüren hat, der nicht so beliebt ist, glaube ich, auch im Umfeld, der sich auch in EM nicht ideal verhalten hat. Und so weiter haben wir alles diskutiert. Jetzt hat er sich zu Wort gemeldet, nach dem Nichtaufgebot, und sich beschwert, dass der SV schlecht kommuniziert, was vielleicht sogar, oder was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das stimmt. Aber wenn er nicht bereit ist, den Fehler endlich mal bei sich und seinem Verhalten zu suchen, dann wird es leider nicht. Ich halte sehr viel vom Okafor. Die Schweiz hat nicht so viele gute Stürmer. Im Moment, außer dem Embolo eigentlich kennen. Umso mehr wäre es wichtig, sich mit dem Okafor, dass sich irgendeine Lösung würde geben. Aber so wird es schwierig.
Ja, also aktuell sind wir da sehr zerschnitten, ein zerschnittenes Tuch, wie mit Aussagen, wie, dass man nicht mit ihm redet, aber die Jacken sagt, man redet mit ihm. Und da sind wir wieder mit der genauen Aussage, Aussage gegen Aussage. Schwierig. Schwierig. Also, und ich bin auch der Meinung, eigentlich theoretisch müsste ja Noah Okafor in einer Nazi dabei sein. Vom Level her, wo er spielt. Ja, schwierig.
Ja, schwierig. Ja, logisch ist es schwierig, aber weißt du, man müsste schon schnell. Warum vielleicht, ja, es ist warum lehrt er nicht? Das ist doch auch eine Frage vom Alter, vielleicht auch von Intelligenz. Irgendwann musst du doch einfach mal merken, hey, jetzt habe ich genug Seich gemacht. Ich bin da, die Spieler regen sich auf an mir, der Trainer regt sich auf an mir. Ja, schlechte Presse. Auch wenn das alles Idioten sind aus seiner Sicht, der Journalisten. Aber irgendwo mal Einsicht ist der erste Schritt. Oder vielleicht ist er auch schlecht beraten, ich weiß es nicht. Aber und ich finde es wirklich schade, weil ich früher das Gefühl hatte, also immer noch das Gefühl, das kann der beste Schweizer Stürmer werden, der sehr viel mitbringt, wo vor allem Qualitäten, die andere nicht haben in der Schweiz. Aber man sieht auch seinen Karriereverlauf an. Oder? Er ist vielleicht auch genügsam geworden nach dem ersten grossen Transfer, der völlig falsch war. Das habe ich schon 100 Mal gesagt. Dann hat er zu Freiburg Kategorie so und nicht zu Milan. Aber egal, jetzt hat er einen Schritt zurück gemacht. Ich weiß auch nicht genau, der Murat Yakin ist manchmal auch ein bisschen brutal. Oder sagt einfach, das war's und setzt sich dann vielleicht nicht mit letzter Konsequenz für eine bessere Lösung ein. Das war beim Shaqiri schlussendlich ein bisschen das Problem gewesen. Ja, das ist halt auch Omuri-Style, oder? Dass es nicht...
Ja, aber ich glaube, schon ein bisschen, eben, es ist auf beiden Seiten, oder? Aber ich habe schon das Gefühl, dass der Okafor das Gefühl hätte, wenn er jetzt aufgeboten wäre, müsste er spielen. Und ich glaube, das wird ja aktuell nicht, weil die Offensive mit Vargas und Ndoye ist einfach super auf dieser Position und Embolo läuft sie auch, wenn er eher auf der Bank sitzt aktuell, aber er trifft ja trotzdem für die Schweiz. Das heisst, dort gibt es aktuell keinen Grund zum Rütteln. Und der Muri hat vielleicht doch eben immer noch das Ganze ist ja angefangen an der EM 24. Mhm. Hat vielleicht wirklich immer noch das Gefühl, dass durch das eher Unruhe ins Team hineinkommt für einen Ersatzspieler, wo sich eben nicht als Ersatzspieler sieht. Und das ist eben schwieriger. Aber vielleicht, wir wissen es selber nicht. Vielleicht sieht das der Okafor ja gar nicht so, vielleicht wäre er vollkommen happy mit dieser Rolle als erster Joker.
Ja, es braucht wahrscheinlich beides. Endlich ein Einsehen von ihm, zweitens ein gutes Gespräch und drittens, die Schweiz braucht in der WM. Ich bin sicher, der Okafor kann dort eine wichtige Rolle spielen. Aber weißt du, du sagst vorhin Fasnacht, klar, Fasnacht kann schon in der 80. bringen und kann noch irgendetwas kreieren. Und ich weiss, dass du 21 wichtige EM-Quali-Spiele hast, aber so Spieler wie Atakame, Vogt, ich meine, der weiss, wo das Goal steht, 8 Saison-Goal. Also so schlecht ist das nicht. Hättest du ihn jetzt aufgeboten schon für den Anatz, den Vogt?
Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich hätte ihn aufgeboten, ich bleibe dabei. Eben vor allem, weil er letztes Mal die ganzen Stürmer, die er aufgeboten hat, die er nicht mal reingebracht hat, obwohl sie eigentlich ein Goal gebraucht hätten. Habe ich das Gefühl, es ist ja nicht so, dass man muss sagen, dass dort viel bessere Namen vor ihm im Kader drin sind. Darum hätte ich den Vogt aufgeboten. Ja, U21, ja, gell, also letztes Mal haben wir gute U21-Turnier gespielt haben, die Spieler, die haben eine gute Karriere gemacht, aber das ist schon Jahre her. Darum, ja.
Ja. Im Moment ist übrigens U17 WM mit 48 Teams, wahrscheinlich so ein Testlauf für die richtige WM. Was zu Resultat führt, gestern glaube Marokko, Neukaledonien 16-0.
Yeah.
Aber die Schweiz ist auch dabei. Ich spiele glaube heute Mittag das dritte Gruppenspiel gegen Mexiko. Ist aber schon qualifiziert für, wie nennt sich das, 16. Finale, wie auch immer, Zwischenrunde. Elfenbeinküste geschlagen, Südkorea unentschieden. U17 sind sehr jung, ist weit weg für uns alle. Ich glaube, dass wir das wahnsinnig intensiv verfolgen. Aber ja, ich schaue also ab und zu ein bisschen Highlights. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Oder ja. Bist du völlig raus dort?
Nein. Also musst du sagen, ich bin natürlich genau, meine Generation ist natürlich genau aufgewachsen mit der U17-Generation, die Weltmeister geworden ist.
Mhm.
Eben, ich bin ja mit zwei von diesen Weltmeistern in meiner Schule gewesen.
Welche?
Der Seferovic und der Raphael Spiegel.
Wow.
Also drei, der Kasami war auch. Aber
was ist das, ja, was ist das für eine Schule gewesen?
Eine normale Schule, normale Oberstufe, in Niederhase halt.
Also so habe ich es gemeint, in Niederhase, okay.
Ja, GC halt. Die Spieler sind bei GC gewesen. Aber das ist natürlich durch das und durch, und die U17 Weltmeister, die prägen ja unsere, von damals, von 2009, die prägen ja unsere Nazi noch immer. Also ja, natürlich haben sie nicht alle geschafft. Aber es haben relativ viele von dieser Generation haben den Sprung in Profifußball geschafft. Und gewisse von denen sind die grössten Nationalspieler, die die Schweiz je gehabt hat, oder respektive also unser Rekordnationalspieler, ist nur 17 Weltmeister, mit dem gar nicht gesagt habe. Und dann Rodriguez und dann noch Seferovic. Das sind drei Spieler, die jetzt die Nazi in den letzten Jahren durchgeprägt haben. Darum habe ich natürlich immer in der Hoffnung, wenn du 17 Schweizer an der WM gut ist, dass wir dann vielleicht in 3-4 Jahren wieder so ganz viele junge Talente haben, die die Nazi wieder tragen könnten über mehrere Jahre.
Ja, logisch. Aber weißt du, das Spiel, es ist schon brutal, die WM im Sommer. Du musst nach 5 K.O.-Runden überstehen. Also 16, 4, 8, 4, 4, 4, 5, 4, 5. Es ist schon nochmal eine Runde mehr. Und klar, das, ja, hast du wahrscheinlich nicht gegen Argentinien aus Brasilien, aber gleich. Genau das
habe ich, als ich jetzt in einer Bar war und Fußball geschaut habe, habe ich irgendeinen getroffen, der in Genf aufgewachsen ist. Und dann haben wir über das geredet, über die riesen WM. Und dann haben wir genau das Gleiche geredet. Ich meine, wenn du Pech hast, als gute Nation, und du triffst, weil so viele Teams sind, gut, das kann immer passieren natürlich, aber weil du halt mehr K.O.-Spiel hast, zum Überstehen, du kannst einfach Pech haben und du verwünschst jetzt wie ein riesen Team in der ersten Runde von der K.O.-Phase.
Mhm.
Obwohl du gut gewesen bist in der Gruppenphase. Und dann verwünschst du sie.
Absolut.
Einfach, ich meine, es kann ja sonst passieren, aber jetzt gehst du ja noch früher raus, oder? Es kann ja sonst, passieren im Achtelfinale sonst, oder? Aber jetzt würdest du noch früher rausgehen und wäre noch mehr Enttäuschung. Aber es kann ja wirklich gut passieren, dass du irgendwie so ein riesen Team bekommst. Also die Chance ist natürlich auch gross, dass du ein schlechtes Team bekommst. Aber der Weg zum Titel ist natürlich noch viel härter geworden mit einem K.O.-System. Mit so einem riesen K.O.-System. Und eben, also die Teams in der U17 WM, ja, also da hat es Nationen darunter, ich weiß nicht, was es soll.
Du musst mir dann unbedingt in einer Woche sagen, Wissen mit Johnny über Kosovo. Ich werde etwas erzählen, dann, aber das passt besser dann, wenn sie gespielt haben gegen Kosovo. Was ich finde, was wir noch schnell sollten besprechen zum Abschluss, ist, das Frauen-Nationalteam hat einen neuen Trainer, Rafael Navarro, Assistent bei Barcelona, wenn ich richtig informiert bin, im Frauenteam. Ja. Es liegt mir fern, ich habe überhaupt keinen Plan, ob das ein guter Trainer ist. Er wird sicher sehr viel Ahnung haben, wenn er bei Barcelona bei einem der grössten und besten Teams der Welt war. Was mich irritiert, ist der Umgang mit Pia Sundhage. Das ist die EM ist 4 Monate her. Dass man so lange gewartet und dann, es ist einfach kommunikativ und auch vom Vorgehen her schlecht. Ich finde den Entscheid, nicht mehr auf die Sundhage zu setzen, mit meinem bescheidenen Wissen, aber gleich richtig, weil ja, vielleicht ist sie gleich aus der Zeit gefallen. Hankrom hat sie einen Top-Job gemacht, der EM. Aber eigentlich ist es sicher, aber es hätte mich auch im August entscheiden können. Also ich verstehe nicht, warum dass man da jetzt 4 Monate hat laviert und gewartet. Das wäre ja bei den Männern unmöglich, oder? Es ist, gibt noch einiges zu tun, damit der Frauenfußball wirklich auch weiterkommt und mindestens halbwegs gleich behandelt wird wie der Männerfußball.
Ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr dazu sagen. Mehr so, ich glaube, man sieht beim Verband, das Potenzial mit diesen Spielerinnen, mit einer, vor allem mit diesen jungen, talentierten, wirklich talentierten Spielerinnen, dass du einen Trainer holst von Barcelona, der sehr schönen, attraktiven Fußball spielt. Man sieht, glaube ich, Verband die Rolle so, dass man wirklich auch kann sich so entwickeln und grandiosen Offensivfußball spielen kann, weil man die Spieler das, das Potenzial hat. Und darum bin ich sehr gespannt, wie er das auch umsetzen kann.
Ja, genau.
Also es wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Und aktuell hast du wirklich so viele junge Talente, die super, also wirklich am Ball, sobald Streichlerinnen hast du jetzt mehrere. Und ich glaube, mit dem wollen sie das auch stärken. Darum hat er wahrscheinlich aber auch die Rolle angenommen.
Absolut. Hopp Schweiz. Und damit zum Tippspiel. Du führst um 14 Punkte. Das ist gut, 14 ist meine Glückszahl. Du fährst an, Schweiz, Schweden, also Männerfußball, Schweiz, Schweden.
2-1.
0-0. Deutschland, Slowakei.
4-1.
Was ist hier für Leute? Total der Anschluss in der Rolle. 1-2. Nein. 2-2. 2-2. Frankreich, Ukraine.
3-1.
4-1. Ja, wieder eine lebhafte Folge gewesen. Ich habe dich aus der Reserve gelockt, Lucho Forster. du hast Schlusswort.
Ja, ich wünsche euch ganz viel Spass in der Fußballwoche mit der Nationalmannschaft. Wir werden aufnehmen nach dem zweiten Spiel, wahrscheinlich. Mal schauen noch, aber wahrscheinlich werden wir nach dem zweiten Spiel erst aufnehmen. Das heisst, wir nicht am Montag auf Erfolg warten. Und ja, ganz viel Spass und eine schöne Woche. Ciao zusammen.
Genau, wenn sich die Schweiz qualifiziert, können wir immer noch schauen, aber wir nehmen auf jeden Fall auf. Und dann schauen wir dann schon weiter. Ich meine, nach dem Länderspiel ist vor der Liga. Es ist das grösste Spiel der Welt. Inter Milan in weniger als 2 Wochen. Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.